Wir wechseln jetzt ganz schnell den Referenten aus. Laptop bleibt dasselbe. Und ich denke, du bist dann noch draußen gegebenenfalls am Stand beim...
Oder noch drin sogar.
Wenn dann noch Fragen sind, einfach Fragen. So,
dann. Vielen Dank, Christian. Bei der Gelegenheit möchte ich das gleich auch nochmal laut sagen. Wir arbeiten ja jetzt seit vielen Jahren oder über 10 Jahren irgendwie, glaube ich, schon zusammen und haben schon einiges miteinander gemacht. Und darum möchte ich seine Jobbewerbungsseite ausdrücklich unterschreiben. Es ist nämlich in der Tat durch die Bank ein sehr nettes Team. Und ich habe mit vielen Bundesländern zu tun und will das wirklich bei der Gelegenheit gerne mal deutlich sagen. Thüringen ist in Sachen Open Source echt vorne und konsequent mit dabei. Und das finde ich wirklich großartig. Das kann ich in anderen Bundesländern und anderen Landesrechendienstleistern tatsächlich so in der Konsequenz nicht feststellen. Und ich habe eine gewisse Idee, wer da einen maßgeblichen Anteil die letzten Jahre daran hat. Ansonsten habe ich für mich das Zitat mitgenommen, der Trend geht zum zweiten Monitor in der Verwaltung. So, und dann können wir ab jetzt auch die Aufzeichnung beginnen. Bis eben war es nämlich Verschlusssache, nur für den Dienstgebrauch oder so. Ja, zu ein, zwei Fragen wie VS, NFD und so kann ich noch was dazu sagen gleich. Mache ich aber erst nachher, damit die Spannung noch ein bisschen erhalten bleibt. Ja, hallo, schönen Dank, dass ihr die Zeit heute Mittag für uns hier opfert. Muss mal kurz gucken, wo ich hier zeitlich stehe, wann meine Anfangszeit ist mit euch. Open Talk ist ja so ein bisschen das, was bei Christian namentlich nicht auf den Folien stand, aber was natürlich in Thüringen da hinter den Kulissen eine große Rolle spielt. Und die Fragen, die ich da so für den Anfang mitgebracht habe, bevor ich darauf eingehen möchte, wie wir Open Talk umgesetzt haben, sind eben so die Fragen, wie müsste denn eine moderne Videokonferenz von heute aussehen? Denn klar ist, Videokonferenzen gab es schon vor Corona. Ja, Firmen haben das auch vorher schon genutzt. Klar ist, Jitsi und BBB in den Schulen sind irgendwie da. Die Frage ist so ein bisschen, das soll es jetzt gewesen sein für die nächsten 20 Jahre? Dann wären wir heute noch auf dem Niveau von Windows 95. Das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Also so ein bisschen auch die Frage, was bedeutet das denn, wenn wir nach der Anfangseuphorie und aus der Not von Corona, wir brauchen ganz schnell was, das Ganze wirklich mal zu Ende denken. Status quo, wo sind wir da tatsächlich heute? Da draußen dominieren ganz klar die Cloud-Dienste. Im Businessbereich sowieso, in Verwaltungen je nach Bundesland teilweise auch. Teilweise protestieren die Datenschützer halt ohne Ende und die Verwaltung sagt, ja gut, ist aber trotzdem so, ignorieren wir jetzt einfach mal. Also das ist ja durchaus nicht so, dass die sich durchsetzen. Und natürlich dominieren da irgendwie die Cloud-Anbieter und natürlich haben die erstmal auch eine Performance. Ich kann es einfach nur sagen, Zoom funktioniert, keine Frage, aber muss man halt auch tatsächlich wollen. Was tatsächlich nicht funktioniert, zumindest wäre bei mir bis heute ein Cisco Webex auf einem Linux-Browser. Ich habe es bis heute nicht zum Laufen gekriegt. Ist irgendwie nicht ganz so plattformoffen. Ja. Die haben aber natürlich immer den Software-Ansatz, Software as a Service. Das heißt, ich habe natürlich immer irgendwie auch ein Vendor-Login. Ich habe natürlich immer auch den Deal, dass meine Daten irgendwie in der Cloud von diesem Anbieter bearbeitet werden. Und natürlich sind das alles US-basierte Anbieter, US-basierte Clouds. Und natürlich sind meine Daten nach dem US-Cloud-Act dann erstmal irgendwie im Zugriff der, wie auch immer gearteten, amerikanischen Behörden. Ganz egal, ob es ein deutsch-europäischer Konzern ist, wenn es einen amerikanischen Mutterkonzern gibt, gibt es da einen Durchgriff. Und spätestens an der Stelle muss man sich einfach klar machen, ist es mit digitaler Souveränität natürlich nicht allzu weit her. Da muss man sich natürlich auch mal die Frage stellen, egal ob jetzt Trump oder Putin gerade ist, Situationen ändern sich. Ja, am Ende denkt man zunächst an sich selber. Ne? Old Europe war ja damals das Stichwort vor ein paar Jahren. Was passiert, wenn irgendwie die Situation auf der Welt so ist? Kommt ein bösartiger Virus, alle machen Homeoffice und die entsprechenden Länder beschließen, wir brauchen unsere Compute-Kapazitäten für uns selber, damit unsere Schüler Homeschooling machen können. Und wenn dann die Compute-Kapazitäten für den Rest der Welt und Old Europe nicht ausreichen, dann müssen wir selber gucken, wo sie bleiben. Ich meine, wir haben sowas ja teilweise gesehen. Ne? Auf einmal stockte die Medizinversorgung hier in Europa, die Pillen wurden knapp. Haben wir ja heute noch gerade aktuell Kinderfiebersäfte und so weiter, gibt es die letzten Wochen nicht mehr. Ja, wir hatten irgendwie Schwierigkeiten, irgendwie Impfdosen auszuproduzieren, weil ganz viel ausgelagert worden ist, was immer stabil war. Aber wenn es dann auf einen Stresstest drauf zukommt und wirklich Not am Mann und Not an der Frau ist, dann ist natürlich wirklich fraglich, kriege ich die Ressourcen dann tatsächlich noch, wenn ich sie nicht selber in meinem eigenen Land aufgebaut habe und mich in der Produktion oder in der digitalen Souveränität da wirklich sauber aufgestellt habe. Kann man halt irgendwann nicht einfordern. Und was passiert denn tatsächlich, wenn nicht nur Nord Stream 2, sondern vielleicht tatsächlich mal Glasfaser-Unterseekabel gesprengt werden? Dann ist aber vorbei mit der US-Cloud. Ne? Nur so ein paar schöne Glasfaserkabel in Luft jagen. Ich habe ja gehört, sowas soll gehen. Und dann überlegen wir noch mal ganz klar, ob wir hier Homeschooling machen und was unsere Wirtschaft macht, wenn sie auf einmal plötzlich wieder ins Auto und in den Zug steigen muss, um sich gegenseitig zu besuchen, um ein bisschen Meetings zu machen. Da sind wir ganz schnell wieder in der Arbeitswelt der 80er. Wollt ihr das? Nein. Und dann haben wir natürlich das Problem, dass diese Meetings teilweise auch schon älter sind, diese Meetingformen. Die haben sich natürlich an Salesformen orientiert. Also ich präsentiere beim Kunden irgendwas, ne? 7, 8, 9 Leute mit oder ohne Schlips. Alle wahren die Funkdisziplin, man ist höflich, man fällt sich nicht ins Wort. Wir zeigen was, der zeigt was, wir haben eine gute Stunde Meeting gehabt und jeder geht wieder brav nach Hause. Das sind natürlich keine Use-Case-Szenarien wie in der Schule, ja? 34 Leute statt 7. Das sind auch keine Use-Case-Szenarien wie vielleicht in der Verwaltung. Die Fraktionen krakeln durcheinander, plärren rein. Da brauche ich mal einen Ordnungsruf. Ja? Und das ist natürlich auch gar keine Use-Case-Verwaltung für sowas wie Unterricht, Abstimmen oder sonst was. Sondern im weitesten Sinne ist der Use-Case dort, wir sehen uns, wir hören uns und wir können das in den Chat schreiben. Und das war ja auch super. Aber das sind eben nicht die Anforderungen und die Use-Cases an die heutigen Sachen, die wir da einfach haben. Sie sind einfach nicht für Politik, Bildung oder vielleicht auch für eine moderne Form der Zusammenarbeit gedacht. Open Source haben wir auch, klar, digital souverän, sobald ich das selber betreiben kann und dann nicht vielleicht gerade einen US-Cloud-basierten Anbieter gewählt habe, bin ich natürlich schon mal besser aufgestellt. Wir haben da sowas wie Nextcloud, wir haben sowas wie BBB und Jitsi. Da draußen dominieren natürlich BBB und Jitsi. Viele benutzen fast nur noch BBB. Ich war gerade 2 Tage lang auf der Didakta-Messe unterwegs, fast alle am BBB, aber alle haben mir gesagt, Spaß macht's nicht, funktionieren tut's auch nicht. Wir haben nichts Besseres gefunden. Das war so die einhellige Meinung. Ich habe tatsächlich einen einzigen gefunden und das war ein Offizieller von einem Bundesland, der musste das sagen, dass er BBB toll findet und dass das wirklich, wirklich gut funktioniert und skaliert. Ich habe da tatsächlich von den verschiedenen Plattformanbietern sehr Unterschiedliches gehört. Aber es funktioniert, es war auch gut für seine Zeit, es war gut für die letzten Jahre, es war gut für Corona und ja, wir können von Gott sagen, dass wir das irgendwie hatten, weil es hier Homeschooling und Corona losging, sonst hätte das die letzten Jahre ganz anders ausgesehen. Man hätte sich vorgestellt, Corona wäre vor 10 Jahren passiert und nicht vor 2 Jahren. Ja. IT-technisch, wenn ich mir das anschaue, und wir betreiben ja selber für Mailbox.org eine große Jitsi-Installation und hatten das damals mühsam an den Start gekriegt, oder wir betreiben das für Kunden, die sind architektonisch einfach nicht aus dem heutigen Jahr oder Jahrzehnt. Oder sind es eigentlich eher sogar aus dem vorletzten Jahrzehnt. Die sind halt irgendwie alte Veteranen, das ist halt, Entschuldigung, jetzt komme ich wieder beim Beispiel, vielleicht so eine Art Windows 95 oder Windows, was war das, 2000, was damals so, XP wäre jetzt das passende Bild dafür, für die Fraktion der Windows-Nutzer als Vergleich. Wenn ich darauf gucke, ist das nicht State of the Art, das ist nicht containerbasiert, das ist nicht Security von heute, das ist keine Authentifizierung von heute, das ist einfach auch nicht von heute. Und sowas Altes kann man auch nicht einfach mal kurz modernisieren und umbauen. Wir haben das ja betrieben, wir haben das ja gemacht, wir haben es versucht und wir haben dann einfach beschlossen, das funktioniert einfach nicht. Irgendwann kann man auch mit Renovieren nichts mehr machen. Die sind auch teilweise auf Backends gebaut, die völlig gut waren als Ansatz für damals, um was hinzukriegen, die aber nicht explizit für das Scale-Out und für die Anforderungen von Videokonferenzen gedacht waren und die das gut hingekriegt haben und dafür passten, aber eben, wenn ich jetzt auf die nächsten 15 oder 15 Jahre denke, dann irgendwie nicht mehr State of the Art sind. An der Stelle darf ich mich dann vielleicht noch mal kurz vorstellen, auch wenn ich viele von euch ja schon mal gesehen haben, Heinlein Support. Wir machen halt alles Mögliche rund um E-Mail normalerweise. Dafür machen wir auch Mailbox.org. Wir haben unsere eigenen Rechenzentren in Berlin. Wir machen Consulting mit Schulungen. Und wir sind, so sehen wir uns, Spezialisten für sichere Kommunikation. Und auch das hat sich die letzten 20 Jahre geändert. Aus der E-Mail wurde die Videokonferenz. Darum gehört das für uns durchaus zusammen. Und wir haben in den letzten Jahren eben nicht nur mit Mailbox.org und zum Beispiel die Berliner Lehrer gemacht oder die Thüringer Lehrer gemacht. Wir haben eben dann auch den Auftrag bekommen, als Corona losging, die Videokonferenzplattform von Berlin zu machen. Und was viele nicht wissen, das ist leider nie so richtig kommuniziert worden, wenige Wochen, ich glaube 2 Wochen von Corona-Ausbruch bis zum Prototypen, haben wir eine Videokonferenzplattform in Berlin hingestellt. Die ging Anfang Juni damals live und ich glaube, Berlin war das erste Bundesland, was damals wirklich digital souverän Videokonferenzen machen konnte. Bloß zu viel der Ehre, das war den Berlinern nicht recht, darum wurde das nie so richtig kommuniziert. Scheiterte in der Praxis dann auch an sowas wie Bandbreite, Akzeptanz, Kompetenz, so Leute Mikrofon ausmachen, das funktioniert nicht, wenn dann bei euch zu Hause der Rettungswagen vor der Tür vorbeifährt. Und das war natürlich auch ein großes Kuddelmuddel, weil alle erstmal lernen mussten, wie sowas funktioniert. Und daraus ist dann aber mittlerweile auch das schöne Projekt mit Thüringen geworden, als Nachfolger, weil wir das damals mit Nextcloud gemacht haben, auf Wunsch der Berliner. Wir haben da viel investiert, wir haben das viel weiterentwickelt, haben viele Ansätze gefunden, wo da Flaschenhälse sind. Wir haben aber irgendwann auch gemerkt, das geht da irgendwie alles nicht mehr rein in diese Architektur, in dieser bekannten Open-Source-Lösung. Und wenn wir dann noch die Use-Cases uns nochmal komplett neu ausdenken, und ich habe eine große Fantasie, was das angeht, dann geht das endgültig nicht mehr. Ich kann irgendwann einfach aus einem Fachwerkhaus keine Tragwerkhalle machen und andersrum, ganz egal, wie viel man umbaut. Also haben wir gesagt, das müssen wir wirklich komplett vom Scratch nochmal von vorne machen. Das ging eben los, nachdem die Plattform damals dann lief und alles erstmal schön war und wir auch damals schon mit 70 Leuten skalieren konnten, wo die anderen Lösungen da noch irgendwie bei 7, 8 Kameras sich auf die Nase gepackt haben. Aber wir haben uns vor allem einfach die Frage immer wieder gestellt, warum eigentlich? Ja, der erste Job war getan von den Kollegen, das hat funktioniert, aber warum eigentlich sind Videokonferenzen anstrengend? Warum eigentlich wird der Vortragende nicht mit guten Features unterstützt? Dass ich irgendwie ein Software-Set habe, was mir bei der Arbeit auch noch hilft, statt einfach nur Kamera, Bild und Ton irgendwie darzustellen. Warum auch machen die nicht einfach mal Spaß? Wir haben damals die Schüler nach Hause geschickt. Ich meine, nun kann man sagen, die 11. Klasse muss leiden, aber ich habe da 2., 3. Klasse. Das sind Kinder. Ja, bei mir hatte der Lehrer damals noch den Quiesel, so eine Handpuppe. Ich weiß nicht, wer das noch kennt von den ganz alten Leuten unter uns. Ein Viech, was mir definitiv im Gedächtnis geblieben ist. Aber wo ist denn das in der Videokonferenz? Warum gibt es Dinge, die da nicht sogar besser funktionieren, dass ich vielleicht sogar sage, ja klar können wir das so machen, aber ehrlich gesagt, lass uns das in der Videokonferenz machen, dann haben wir gleich das und das miterledigt. Zum Beispiel eine Aufzeichnung für Abwesende. Gut, einfacher Use Case. Aber vielleicht auch sowas wie das Whiteboard, was dann das gleich alles mitprotokolliert. Oder. Oder vielleicht sowas wie eine Abstimmung, die ich sonst, oder eine Rednerliste, die ich sonst bei der Vereinssitzung per Hand führen muss. Kommen wir nachher noch zu. Und dann kamen wir irgendwann zu der ganz ketzerischen Frage, warum eigentlich tagt der Deutsche Bundestag nicht virtuell? Wir erinnern uns, das war so ziemlich die einzige Institution, die nie ins Homeoffice gegangen ist und die damals auch die Corona-Beschlüsse nicht fällen konnte, weil Karneval war und sie nicht tagen konnten und so weiter mit den ersten Jahren. Wir erinnern uns da so ein bisschen dran. Und dann haben wir gesagt, okay, wie sieht so ein Bundestag aus? Was braucht denn der für Use Cases, dass der wirklich guten Gewissens sagen könnte, das machen wir virtuell. Oder meinetwegen eine Kommune, eine Gemeinderatssitzung, Berliner Parlament, weiß der Geier was. Aber das sind ganz andere Fälle. Und diese Fragen haben wir uns gestellt. Also haben wir so ein bisschen gesagt, ja, dann setzen wir uns wirklich mal hin und denken wirklich mal nach. Videokonferenz mal wirklich zu Ende gedacht im Jahr 2021, 2022. Wie müsste das alles sein? Wir haben festgestellt, wir müssen die Nutzer abholen. Wir haben plötzlich ganz viele Leute in den Videokonferenzen gehabt, die nicht technikaffin sitzen. Sachbearbeiter in den Behörden, Lehrer, die selber irgendwie die Maus nur mit spitzen Fingern irgendwie anfassen. Das ist halt ein anderes Klientel als die Sales-Dudes von den Firmen, die das die 3, 4 Jahre davor benutzt haben und die alle immer mit dem Laptop unter einem Tablet schon unterwegs waren. Ja? Wir haben da einfach auch Fachverwaltung gehabt, die hatte noch die gute alte Tastatur mit den 24 Funktionstasten obendrauf. Ja? Und das war nicht das Schlechteste, ich finde sowas auch nicht ganz falsch. Aber das sind plötzlich andere Leute und auf einmal erzählst du denen was von Mute-Button und Mikrofon pickelt aus und guck mal in der Klickstartleiste, da ist das nämlich noch stumm gestaltet und so weiter und so fort. Also wir haben gesagt, wir müssen die abholen, wir müssen die kindgerecht machen, Stichwort Quiesel, Stichwort Spaß und Spannung. Wir haben vielleicht sowas wie Moderation, so wie hier. Ja, es gibt die Saalbetreuung, es gibt die Referenten, es gibt vielleicht 2, 3 Podiumsgäste und so weiter. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Use Case für sowas. Oder vielleicht jemanden, der eine Lehre macht, der einen Uni-Vortrag 1,5 Stunden hält oder eben Schulunterricht macht und irgendwie was anderes machen muss als nur Frontbeschallung und immer ständig Frontalunterricht und erzählen die Kamera, wo er dann ohne Kamera im Klassenraum irgendwie hoffentlich schon mal irgendwie weiter war und plötzlich wieder zurückgeworfen ist in die Frontalunterrichtssteinzeit. Das kann es ja auch nicht sein. Also haben wir gesucht, was brauchen wir für mächtige Features mit Alleinstellungsmerkmalen? Wir haben für uns mal so diesen Satz am Whiteboard gehabt, Videokonferenzen sind mehr als nur ein Sales-Meeting und können viel mehr sein, aber dazu muss man natürlich auch erstmal auf die Idee kommen, was es gibt. Und viele wissen gar nicht, was sie vielleicht verpassen. Alle, die zufrieden sind, herzlichen Glückwunsch. Aber gibt ja den alten Spruch, was der Bauer nicht kennt, das vermisst er auch nicht. Und insofern haben wir da ganz viele Ideen gehabt, was wir da machen können. Ziel von uns war, ich hoffe, ihr stimmt mir am Ende zu, dass wir das zumindest grundsätzlich irgendwie vielleicht erreicht haben oder in die Richtung gelaufen sind. State-of-the-Art-Videokonferenzen neu definieren. Ist ein hohes Ziel, ist man auch nicht fertig. Aber wir haben uns wirklich hingesetzt und haben gesagt, wenn wir einen Jitsi und BBB-Klon machen, selbst wenn er technisch ein bisschen besser funktioniert, dann können wir es auch lassen. Das ist nicht die Aufgabe davon, weil dann hätten wir das mit den Tools machen können. Denn am Ende wollten wir ja nur eine Antwort finden für unsere Kunden. Wie könnt ihr nach der ersten Corona-Euphorie zukünftig nur Videokonferenzen machen? Und wir hatten ganz konkret die Befürchtung, sobald der ganze Druck und Wirbel sich gelegt hat, rennen sie dann doch alle zu Zoom, Teams und WebEx, die Datenschützer werden kaltgestellt und dann heißt es, naja, außer Teams funktioniert ja nichts. Also müssten wir auch irgendwie eine Lösung präsentieren können und nicht immer nur den Moralapostel spielen, ja, die wirklich qualitativ dann auch funktioniert. Daran muss man sich dann auch messen lassen, wenn man immer das Schild hochhält und sagt, oh, ihr müsst digital souverän und Open Source sein. Dann sagen sie, prima, macht uns was. Dann kann man nicht sagen, ja, aber die Tools sind nicht so gut, das tut mir leid. Also mussten wir noch etwas anderes machen, um einfach diese Anforderungen zu machen. Wir haben OpenTalk damals gegründet und wie gesagt, wir haben es gemacht, weil wir nicht das Vorhandene aus unserer Sicht weiter programmieren konnten. Sonst hätten wir das natürlich im Sinne von Open Source gemacht. Ja? Aber wenn die Architektur so auf links gezogen wird, dann klappt das einfach nicht mehr. Wir hatten einfach die Ansätze, das muss on-prem installierbar sein. Die kleine Schule muss sich das einfach auf irgendeinen Root-Server bei einem Anbieter ziehen können. Das muss aber groß skalieren für ein komplettes Bundesland mit 800.000 Schülern oder einem Provider, der das wirklich als Produkt irgendwie anbietet. Ja, das muss natürlich dann auch irgendwie im Stichwort ISP Carrier Grade sein, 1 Million User plus. Ja, wir machen Mailbox.org, wenn ich an große Nutzerzahlen denke oder gucke, ob eine Lösung funktioniert, ist immer die Messlatte, geht das mit 1,5 Millionen Usern plus. Ja, ansonsten braucht man damit irgendwann gar nicht mehr anfangen und dann kann das nicht funktionieren. Also man braucht eine Skalierung, die sowas abbilden kann. Natürlich Open Source und natürlich so, dass das auch funktioniert. Und vor allem aber auch integrierbar. Das war ganz am Anfang ganz schlimm. Jitsi hatte so gut wie gar nichts. Als wir noch Jitsi für Mailbox.org gebaut haben, wir wollten ein Passwort für den Konferenzraum. Ja, das ging quasi gar nicht. Jitsi war damals noch so, der Erste, der reinkommt, kann ein Passwort festlegen. Und alle anderen haben Pech. Ja, viel Spaß beim Unterricht, ne? Wenn der erste Schüler vor dem Lehrer da ist, die Stunde heute fällt mal wieder aus. Keiner weiß, warum. Ja, also APIs, Schnittstellen, Integrationen. Und natürlich wollten wir auch ein Produkt schaffen, was auch die Anbieter selber stolz in ihre Plattform machen können. Lernplattform genauso wie eben ein Provider, der sagt, ich habe ein Produkt für meine Business- oder Privatkunden, genauso wie ich ein E-Mail-Postfach habe oder eine geile Kalender-App und, und. Daraus ist als Hintergrund, OpenTalk entstanden. Und ich möchte euch jetzt ein paar Szenarien vorstellen. Wir haben die vor einem Jahr hier schon mal ein bisschen angerissen. Ich mache das ein bisschen schneller, für welche Fälle wir uns da Use Cases überlegt haben. Dieses Bild liebe ich tatsächlich. Das ist mein absolutes Lieblingsbild von allen hier. Weil wenn jemand auch irgendwie nach einem halben Jahr Homeschooling und nachmittags um 2 noch so begeistert von einem Rechner sitzt, dann kann das entweder an einer wahnsinnig geilen Lehrer oder Lehrerin liegen oder dass das halt trotzdem irgendwie einfach Spaß macht und da zum Beispiel eben nicht einfach nur Frontalbeschallung ist. Dieses Bild möchte ich ganz gerne sehen, wenn unterrichtet wird. Das heißt, wir haben uns Features ausgedacht, zum Beispiel, um vor allem auch den Lehrer abzuholen. Ja? Wenn ich in Berlin 32, 34 Schüler habe, dann habe ich eine Kachelansicht mit 3x4, 4x4, mit 12 oder 16 Leuten. Das heißt, ich habe 2, 3 Paging-Seiten der Kachelansicht. Da kann ich ewig vorher reden. Ich habe dann keine Zeit, noch durchzuklicken, um zu gucken, was meine virtuelle letzte Reihe macht. Ich habe sowieso schon Stress. Ich habe vielleicht noch ein Physikexperiment. Ich bin eh genervt vom Computer. Ich bin total unter Stress, weil wer weiß, ob die Technik noch funktioniert. Es ist vielleicht nicht meine Homebase. Ja? Das muss doch automatisch funktionieren. Ich nenne es immer liebevoll die Karstadt-Kamera. Und an der Stelle lächeln dann immer auch die alten Leute. Kennt ihr das noch, wo früher über dem Eingang immer so alle 10 Sekunden Überwachungskamera auf dem Monitor durchrotierte, um zu zeigen, wir haben alles im Blick? Ja, warum gibt's das nicht in der Kachelansicht? Im Laufe von 3, 4 Schülern, alle 10 Sekunden gehen 4 raus und 4 kommen rein, slider ich einmal durch die ganze Klasse durch. Niemand sitzt in der letzten Reihe. Weil ganz ehrlich, wir wissen, Kinders, wir waren alle mal in der Schule, in der letzten Reihe merkt man, dass man nicht beobachtet wird und dann tanzen da die Mäuse auf dem Tisch oder machen andere obszöne Sachen vor der Kamera. Der Lehrer sieht einen ja nicht. Ja. Also das sind solche Sachen, wo einfach die Videokonferenz das unterstützen müssen. Speakerlisten, inaktive Schüler. Das ist sowas, das funktioniert virtuell besser als im realen Leben. Der Computer soll mir doch bitte schön zeigen, wer als längstes nichts mehr gesagt hat im Unterricht. Ja, oh Gott, das wäre euer Horror gewesen. Ich weiß, manchmal tut's weh. Gewisse Interessenskonflikte, ich weiß. Ja, im normalen Raum, da sehe ich meine 30 Schüler vor mir. Da merke ich auch, wer mir wegpennt oder wo. In der Kachelansicht sehe ich das nicht und ich brauche eine gewisse Kontrolle. Und da kann ein Computer den Referenten noch unterstützen. Ja? API-Integration haben wir schon gesagt. Aber auch sowas wie Gamification. Ich bin ein Spielkind. Ich kann es nicht leugnen. Ich kann mir da 1000 Sachen vorstellen. Dass in der Grundschule alle 30 Minuten der Wurm irgendwie über den Bildschirm läuft und wer ihn zuerst sieht, darf Hurra brüllen oder sowas. Ja, das ist das Pendant zum Quiesel. Oder warum gibt es irgendwie nicht Theming? Schwarzer Hintergrund, eckige Bilder. Das ist schön für ein Sales-Meeting. Aber das macht noch nicht mal mir als Erwachsener Spaß. Warum gibt es kein Lego, kein Star Wars, kein Tier oder kein schwedisches Flower Power-Theme? Warum habe ich keinen Bilderrahmen aus Blue Glowing Dark Star Wars oder sowas um mich herum? Und du hast Lego, ich habe Einhörner. Ja? Da habe ich doch eine Identifikation und zwar auch für die Erwachsenen. Alle haben ihren Desktop. Die einen haben den Bergsee, die anderen haben irgendwie das Meer oder keine Ahnung. Ehrlich gesagt, seit 2,5 Jahren sehe ich meinen Bildschirmhintergrund gar nicht mehr, weil ich von morgens um 8 bis abends um 20 Uhr in Videokonferenzen bin und der Hintergrund ist schwarz. Nicht ganz, bei OpenTalk hat er ein angenehmes Grün-Olivgrün. Aber da muss natürlich einfach mein Bildschirmhintergrund her, weil das auch meine Arbeitsumgebung dann plötzlich geworden ist. Wheel of Names, Wollknäuel werfen, Breakout-Räume, das kennen wir noch, Breakout, aber Wheel of Names, Glücksrad, wer muss als nächstes antworten? Ah, auch doof für die letzte Reihe, ich weiß. Ja, einfachen Modus, ja, die einen sind Profis, die anderen sind nicht Profis. Klar, ich kenne Leute, die sind auch als Uni-Referent da, die haben so eine Art komplettes ZDF-Sendestudio für sich aufgebaut. Da gibt es ja heute Nachmittag auch noch einen schönen Vortrag dazu, was man noch alles machen kann. Und die haben das multimedial mit Umfragen und Einspielern und so weiter, machen den geilen Lehrunterricht. Andere schaffen es gerade mal, in die Kamera zu reden. Ich hatte eine Lehrerin bei meiner einen Tochter, die hat im Januar, im Corona-Januar, also nach 9 Monaten, zum ersten Mal Videounterricht gemacht, weil sie gemerkt hat, oh shit, vierte Welle, das bleibt wohl, jetzt muss ich langsam mal. Bis dahin hat sie einfach keinen Unterricht gemacht. Ja, aber solche Leute muss ich doch irgendwie abholen, um die irgendwie zu machen. Und ich muss Stress natürlich rausnehmen. Umfragen, Gruppenarbeiten, Breakout-Räume vorab definieren, vorab die Umfragen alle schon einstellen, wenn ich meinen Unterricht gliedern, dann einfach sagen, jetzt spiele ich die Frage aus. Also als Profi kann ich eine Aufgabe stellen, schnell eine Quizfrage machen und dann mal auf was abfragen, um mal ein bisschen den Stil zu wechseln. Aber eigentlich ist es doch besser, wenn ich das schon nur noch ausspielen muss und einfach 10 Minuten vorher schon alles eintippen konnte. Politik und Behörden, und da sind wir jetzt auch wieder bei Thüringen. Klar, so eine Skalierung ist dann plötzlich was ganz anderes. Ich bin da plötzlich bei 120.000 Leuten plus. Ich bin da plötzlich bei 850.000 Schülern, wenn ich so ein komplettes Bundesland habe und eine entsprechende Anzahl von Lehrern. Ich habe sowas wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, was tatsächlich gar nicht so einfach ist. Denn was mache ich denn, wenn ständig Leute reinkommen und rausgehen aus so einer Konferenz, Schlüssel tauschen und so? Das ist tatsächlich mit das Schwierigste, was da jetzt gerade noch zu machen ist. Und ein Feature, auf das ich auch sehr stolz bin, wir haben es gerade eben schon gehört, IT-Sicherheitszonen. Ja? Und jetzt kann ich auch die Frage beantworten, warum nicht alles für eins? Ganz einfach, weil es zu teuer ist. Ja, ich habe vielleicht ein Ministerium, wo ich sage, das ist jetzt ein interner Lagestab, ein Krisenstab, das ist vielleicht auch VSNFD oder das ist zumindest ein interner Zirkel. Und dann soll die Videobridge davon auch im Keller des Ministeriums stattfinden. Und ohne physikalischen Zugriff, VPN oder vor Ort, komme ich so oder so nicht an diese Konferenzbridge ran. Passwort mal hin oder her. Das ist auch wichtig für Passwortklau und was auch immer da noch passieren kann. Dann habe ich vielleicht eine Stufe 2, die findet vielleicht im Landesdatennetz statt, weil ich mit anderen Ministerien mich irgendwie kurzschließen muss, ist auch nicht für die Öffentlichkeit. Und der Traffic kommt nicht nur aus dem eigenen Haus, aber dann findet das halt in diesen durchaus vorhandenen Landesdatennetzen statt. Und Stufe 3 ist dann vielleicht die Bürgerbeteiligung beim Naturschutzgebiet oder beim Flughafenbau oder weiß der Geier was, wo ich ganz viel Externe habe. Oder auch das normale Meeting mit externen Beratern. Das kann dann zum Beispiel auch wirklich eine Videobridge sein, die direkt am DZIG steht. Da ist der Traffic nämlich viel, viel billiger als im Landesdatennetz. Da habe ich viel mehr Bandbreite und da macht das einfach Sinn. Also warum kann ich nicht eine Konferenz anlegen und diese Konferenz auf die Sicherheitszone pinnen? Und beim Anlegen sagen, die ist Security 1, 2 oder 3. Und Security 1 ist dann in-house, vielleicht auch noch mit Verschlüsselungsanforderungen, die dort durchgesetzt werden, muss verschlüsselt werden, draußen kann es verschlüsselt werden, oder. Und natürlich Sicherheitszone heißt in dem Fall auch, das ist ein Cluster aus mehreren Bridges, Hochverfügbarkeit innerhalb der Gruppe, kann es natürlich dann trotzdem immer noch geben. Ja. Rechts- und revisionssichere Abstimmungen können wir, haben wir sehr schön mit Thüringen zusammen entwickelt. Und zwar revisionssicher, rechtssicher abstimmen, dass das dokumentiert ist, dass der Moderator selber auch nicht weiß, wer wie abgestimmt hat, dass wir das anonym hinkriegen und dass es aber trotzdem noch verifizierbar ist, dass richtig gezählt worden ist und nicht irgendwas zusammengetraut. Das ist am Ende gar nicht so wild. Man kann Token rausgeben, man kann diese Token wieder einsammeln, man verliert den Bezug zu den Leuten und trotzdem kann man auch selber noch Crowdlogik gucken, ist mein Token richtig valide und dann kann ich davon ausgehen, wenn keiner im Saal schreit, dass alle Token richtig gezählt worden sind und trotzdem habe ich dann valide Ergebnisse, die ich dokumentieren kann. Und da liegt teilweise eher noch ein bisschen in den Rechtslagen in den Bundesländern, dass die das nicht zulassen, aber ein paar Bundesländer ändern das, dass das dann eben auch zum Beispiel von einem Gemeinderat oder von einem Parlament eine valide Abstimmung ist, sodass man auch virtuell tagen kann. Ja. Dolmetschermodus ist tatsächlich ein Feature, was mir sehr am Herzen liegt. Und an der Stelle meine ich nicht nur Audiodolmetscher, kennt ihr ja von Konferenzen, aber auch das ist schon ganz spannend. Ne? Ich sehe den Teilnehmer, der redet und brauche aber den Audiokanal des Dolmetschers. Das ist mit den klassischen Konferenzen mit Jitsi-Bibi gar nicht so einfach zu machen und einfach gar nicht zu machen. Und wir haben eine Architektur extra gebaut, die das ermöglicht, indem ich mir die Kanäle sehr wild zusammen abonniere bei OpenTalk und mein Frontend-Client bestimmt, was er von wem abonniert und übereinander legt, sodass auch tatsächlich mein Verhalten anders sein kann, weil ich einen Dolmetschermodus habe, verglichen mit meinen. Und an der Stelle genieße ich das jetzt tatsächlich ganz lieb, einmal Hallo zu sagen an Frau Dr. Rogala, die hier vorne sitzt. Und wie ihr mitkriegt und das vielleicht auch sehr aufmerksam verfolgt hat, das wird hier die ganze Zeit gebärdengedolmetscht. Vielen Dank. Ich glaube, das ist eine sehr anstrengende Sache. Und das muss in den Aufzeichnungen ist es jetzt leider nicht zu sehen, aber das wird die ganze Zeit fleißig übersetzt. Und wie er mitkriegt, alle 10 Minuten wechseln die beiden Gebärdendolmetscherinnen, weil das eben so anstrengend ist. Bloß wie will ich das bei einer Videokonferenz machen? Erstens, mein Frontend muss das irgendwie hinkriegen, dass Sprecher und das, was ich sehe und so weiter, nicht unbedingt das Gleiche ist. Zweitens muss ich irgendwie hinkriegen, dass in dem einen Bild, was ich vielleicht pinne, aber alle 10 Minuten plötzlich Schweigen ist, weil gerade Pause ist und Erholung ist. Also brauche ich ein Verhalten, dass ich die Rolle eines Gebärdendolmetscher-Teilnehmers habe, wo ich dann beide Dolmetscher und Dolmetscherinnen reinschneide und die dann einfach zum Beispiel im selben Bild die Rolle einfach tauschen. Oder wo dann auch die Audiokanäle richtig gemanagt werden. Oder wo eben auch das Team von also Sprach, Englisch, Deutsch, Französisch, aber auch Gebärdendolmetschern, noch mal einen eigenen Audio- oder Chatkanal haben, weil die sich, das haben wir von Frau Rogala sehr schön mit ihren Leuten gelernt, gegenseitig auch mal helfen, mal kurz aushelfen, mal kurz mitbuchstabieren oder jemanden, der den Anschluss verloren hat, noch mal ein kurzes Stichwort geben, wo er gerade stehen geblieben ist. Ja, der gerade Pause macht oder die Kollegin, die gerade Pause macht, die ist ja nicht weg, sondern die ist ja Standby und wach und hilft mit. Und dazu brauchen wir ein paar besondere Verhaltensweisen. Weil wir haben ja sowas wie Barrierefreiheit. Wir haben ja auch sowas wie Teilnahme am Unterricht, Inklusion. Aber bei Videokonferenzen hieß es, hilft dir selber, hast du Pech. Und das hat mir sehr schön mit Frau Rogala damals gemacht. Die hat uns gezeigt, wie sie das macht, so 2 Videokonferenzen parallel, damit das irgendwie größer ist. Und dann gibt es immer noch einen Hintergrundraum, hier auch zu den Chemnitzer Linux-Tagen. Und dann haben wir gesagt, nee, das wollen wir von Anfang an einbauen, weil das für uns irgendwie selbstverständlich ist. Wir haben das Jahr 2022 und weil es auch Spaß macht, sowas tatsächlich einfach zu können und wirklich zu unterstützen, dass es einen speziellen Modus gibt, wo dann eben auch das Dolmetscher-Team einfach auf den Buzzer drücken kann und dann switchen sie, tauschen die Rollen und dann bleibt es. Oder sowas, dass in einer Kachelansicht das Bild der Gebärdendolmetscherin einfach größer ist als die anderen Kacheln, weil ich muss ja wirklich noch mal etwas besser sehen, als wenn ich nur einfach nur die große Gruppenansicht habe. Und dann gibt es plötzlich so eine Ansicht, die ist nicht Fullscreen-Speaker oder nicht Kachel, 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 sondern so eine Mischung aus allem. Und dann haben wir auch festgestellt, Mensch, das ist sogar relativ dicht dran an Use Cases, die wir auch schon auf dem Schirm haben, nämlich eine Podiumsdiskussion, ja, wo 3, 4 Leute vorne sitzen und irgendwie doch privilegierter sind als einfach nur normale Teilnehmer. Und auf einmal hängt das wieder alles ganz gut zusammen. Und wir haben festgestellt, okay, dank dieser modularen Struktur, die wir da alle schon vorgesehen haben, können wir uns das einfach sehr einfach zusammenbauen. Und das ist noch eine Fleißarbeit im Frontend, aber technisch ist das tatsächlich keine Herausforderung mehr. Auch ganz spannend als Use Case, vielleicht könnt ihr noch kurz meine Broschüren von dem Tisch wegmachen. Ich habe die da mit draufgelegt. Ja, Maximilian, danke. Auch ein spannender Use Case, User Management nach Fraktionen, CDU, FDP, Grüne und so weiter und so fort. Oder Gruppen, Lehrer, Schüler, sonst irgendwas. Ja? Wenn ich ein Parlament tage und dann ziehen die sich zur Beratung zurück, dann muss ich doch sicherstellen, dass die Kollegen von einer politischen Fraktion unter sich bleiben in dem Breakout-Raum. Dass partout keiner von einer falschen Fraktion damit reinschlüpft. Kamera aus, Mikrofon aus, mit Verlaub, das fällt nicht auf. Ja, das darf nicht sein, sondern ich möchte automatisch für die jeweiligen Gruppen, die ich da drin habe, vorbereitete Breakout-Räume haben zum Beispiel. Oder einen vorbereiteten Gruppen-Chat-Kanal. Das kann ich auch bei einer Tagung benutzen. Ne? Oder auch meinetwegen in der Schule. Dann gibt es die Lehrer, die Schüler, die Eltern. Ja? Und dann sind die eben gruppenmäßig getrennt. Oder in einer Firma. Marketing, Sales, Vertrieb, Produktion, weiß der Geier, dass ich mit sowas arbeite. Setzt aber auch voraus, dass ich in Gruppen denke in meiner Softwarelogik. Und nicht nur, alle sind Teilnehmer und irgendeiner hat das Moderatoren-Flag. Das funktioniert nicht. Ich nenne es immer etwas falsch dreidimensional denken, dass eben aus der Authentifizierung so ein Gruppenmerkmal zum Beispiel mittransportiert wird, damit ich sowas dann auch wirklich berücksichtigen kann und dass das eben automatisch existiert. Weil wenn da Fehler passieren und es gibt irgendwie einen stillen Zuhörer bei irgendeiner Verhandlungsdebatte, na, da ist aber schlechte Stimmung. Ja. Und ganz ehrlich, wenn so 70 Leute in den Raum gehen, habt ihr eine Ahnung, ob der 71. wirklich, nee, keine Ahnung. Also muss das technisch gelöst sein. Was haben wir da noch? Ach so, Podiumsteilnehmer und VIPs zum Beispiel, ja. Angenommen, ich würde jetzt hier irgendwas moderieren, ich habe 2, 3 Gäste, ja. Das sind eben dann doch Teilnehmer, die sind gleicher als gleich, wie man so schön sagen kann, ja, die nicht in der Kachelansicht verschwinden, sondern die immer sichtbar sein müssen. Okay, das haben einige Lösungen mittlerweile sogar auch implementiert, habe ich mir neulich sagen lassen. Die Idee haben andere natürlich auch. Aber für mich gehört auch dazu, dass wenn einer hier aus dem Saal dann eine Frage stellt, in der Vorlesung von der Uni oder hier bei den Chemnitzer Linux-Tagen, dann steht er normalerweise auf oder sichtbar. Kennt ihr das noch an der Uni? Dann stellt man sich mal hin und redet mit dem Professor ein bisschen hin und her. Bleibt man auch stehen, bis der geantwortet hat oder hat zwei, drei Rückfragen. Und wenn alles fertig ist, setzt er sich nach 10 Sekunden und einem schönen Dank auch wieder hin. Das muss eine Videokonferenz abbilden können. Ich nenne das den temporären VIP. Ja, wenn ich in so einem Konferenzmodus bin und einer stellt so eine Frage, dann muss der mit in die dauerhafte Sichtbarkeit gehen und gepinnt sein und dann irgendwie sowas 30 Sekunden nach dem Muten wieder zurück in die Kachelansicht verschwinden oder irgendwie sowas. Haben wir noch nicht umgesetzt, aber wir werden es machen und es wird kommen. Also viele von den Sachen, die ich jetzt erzähle, sind manchmal noch mehr hier als tatsächlich schon da. Oft sind sie aber in Teilen schon implementiert und die andere Hälfte im Frontend fehlt nur noch oder andersrum. Also das sind alles Sachen, die sind in dem Sinne technisch keine Herausforderung mehr, sondern sie müssen nur noch programmiert werden. Und wer diesen netten Herren da vorne Gesellschaft leisten möchte, wir stellen noch Leute ein und suchen Unterstützung. Open Source oder festangestellt. Ja, für Unternehmen, ja, klar. On-prem, digital souverän oder als Software-as-a-Service von einem deutschen Anbieter. Das wollen auch gar nicht wir selber machen. Das können auch Provider sein, die das einfach als Software anbieten und dann an ihre Kunden geben. Ich bin einfach politisch der Meinung, dass sowas in einem Land behalten werden sollte. Dass ein Land als solches immer darauf achten sollte, digital souverän zu sein, habe ich am Anfang schon mal gesagt. Ja, Sicherheitszonen habe ich vorhin auch schon mal gesagt. Da wiederholt sich das jetzt ein bisschen. Aber zum Beispiel CI-konforme Bluescreen-Hintergründe. Ja. Sagen manche, ja doch, die kann ich irgendwie einstellen oder sowas, aber ich möchte, dass eine Videokonferenz von Amts wegen alle Leute mit dem passenden Merkmal oder der passenden Gruppen den Bluescreen-Hintergrund reinzwingen kann. Weil ich einfach keine Lust habe, irgendwie ein Gespräch mit einem Kunden zu haben und anschließend dann mit einem Entwickler, einem Vertriebskollegen oder weiß der Geist, das war ja schön und gut, aber aus dem Schlafzimmer ohne Blurring und kannst du da bitte drauf achten? Nein, ich möchte, dass sowas zwangsweise einfach funktioniert. Ja, mit einem Hintergrund, der vom Server kommt und der nicht vom Client ausgewählt wird und wo dann doch wieder die falsche Skalierung, das verwaschene Bild oder das alte Logo oder sowas wieder auftaucht. Ja, ich möchte eine Zeitüberwachung von Konferenzen, ja, dass wirklich dann noch gesagt wird, oben läuft der Counter rückwärts, wie viel Zeit hast du noch? Interessante Frage auch für mich. Und ja, an der Stelle muss ich mal sagen, liebes Linux-Tag Chemnitz-Team, Chemnitzer Linux-Tage-Team, so rum. Ihr wisst, ich vergötter euch seit Jahren und eigentlich Jahrzehnten und ich sage auch immer wieder, es gibt keine Veranstaltung, die so organisatorisch und technisch perfekt organisiert ist, wie die Chemnitzer Linux-Tage. Aber dieses Jahr habt ihr zum ersten Mal seit Jahren und Jahrzehnten einen echten organisatorisch-technischen Fehler euch geleistet. Den ersten, den ich mitbekommen habe, die Batterie von dieser Saaluhr ist alle. Ich bin schwerst enttäuscht und man merkt, die Corona-Pause ist auch an euch nicht spurlos vorbeigegangen. Das wäre früher nicht passiert. Darum verzeiht, wenn ich ab und zu auf das Telefon spicken muss, wo ich bin. Aber auch das ist so ein Ding. Das brauche ich als Referent. Ja, ich mache ab und zu auch Uni-Vorträge. Man redet einfach 1,5 Stunden lang in so einer Vorlesung in ein schwarzes Loch ohne Feedback-Kanal. Ja, ich habe ja auch nicht so eine rotierende Klassensicht. Ja, und auch da brauche ich irgendwie Zeitsteuerungsmechanismen, weil man verliert Raum und Zeit, wenn man nicht so schön wie hier mit euch so eine Interaktion hat, in Gesichter gucken kann, Feedback kriegt und ein bisschen spürt, wo man ist. Dann ist das irgendwann ganz, ganz komisch. Und an der Stelle habe ich persönlich ganz viel Respekt vor den Leuten entwickelt, die Fernsehmoderation machen und die jeden Abend in ein schwarzes Loch in eine Kamera sprechen. Oder andersrum, darum gibt es immer irgendeine Form von Studiopublikum, weil man sonst echt einfach ganz schnell ganz lost ist. Okay, aber zum Beispiel Pausen, ja, das ist ein Feature, das ist jetzt letzte Woche schon raus oder am nächsten Release drin. Auch ein Feature, was mir sehr auf dem Herzen ist, der Kaffeepausentimer. Oder Biopausen nennt man das ja neuerdings auch. Ja, Input, Output, eine Sache. Die machen immer, wir machen mal 5 Minuten Pause. Kennt ihr eine Konferenz, die tatsächlich nach 5 Minuten weitergemacht hat? Ich nicht. Alle Kameras sind aus. Spannend sind immer die 2 Mikrofone, die angeblieben sind, wo man dann mitkriegt, was in der Küche noch diskutiert worden ist und wo der Familienknatsch dann live übertragen worden ist. Auch doof. Und nach 7 Minuten, nicht 5, fragt der Moderator immer so, seid ihr alle wieder da? Ja, Kasperltheater. Und dann fehlen doch noch 2 und keine Ahnung. Es werden immer 10 draus. Und es nervt. Wenn ich 5 Tage lang Training mache mit den Teilnehmern, wenn ich Unterricht mache, wenn ich wirklich Schulunterricht mache oder sowas, das nervt einfach. Da denke ich mir so, das ist ein Computer, der soll das für mich regeln. Also gibt es einen Kaffeepausentimer. Ich habe leider kein Bild davon mit, aber es sieht sehr schön aus. Der so eine Art Bildschirmschoner einblendet, die Kameras und Mikrofone ausmacht, mir aber ermöglicht auch zu sagen, nee, ich möchte im Raum drinbleiben, mit Kollegen quatschen. Mir vielleicht, das kommt noch, auch mal ein kleines Tetris oder irgendein Spiel, ne, mal ein bisschen Gehirn durchpusten, mal zur Pause anbietet, wenn ich nicht Biopause wahrnehme. Und der dann aber auch rückwärts anzeigt, noch eine Minute, noch 30 Sekunden, noch 15 Sekunden, Gong, die Sitzung geht weiter. Ja, und wenn es 30 Minuten Pause ist, dann beginnt halt 5 Minuten vorher mal rot rückwärts zu zählen und einfach dafür sorgt, dass die Leute wieder pünktlich weitermachen und eben auch dafür sorgt, dass sowas wie offenes Mikrofon, offene Kamera und so weiter halt nicht aus Versehen da stehen bleiben. Ja. Kaffeepausentimer, auch sowas hätte ich ganz gerne einfach oder würde ich als selbstverständlich ansehen, dass das halt irgendwie da ist. Ja. Agenda und Einladungsmanagement. Ich war neulich positiv überrascht. Ich habe eine Einladungs-E-Mail zu einer Konferenz bekommen aus Thüringen. Dachte mir so, boah, sieht die geil aus. Das hätte ich auch gerne. Dann habe ich festgestellt, die kam von unserer Plattform. Hatte ich vorher noch nie gesehen. Ich habe es nicht programmiert, aber ich muss sagen, ich war positiv überrascht. Ich war neidisch und habe dann gemerkt, so, ach, das sind diese Einladungs-Mails, von denen die immer geredet haben. Nee, Jungs, wer auch immer die designt hat, ich fand's cool. Ja, und Einladungsmanagement, was auch noch nicht implementiert ist, jetzt, ich weiß, ich erzähle ja lausen Ideen und meine Entwickler kriegen einen Herzinfarkt, was hat er sich jetzt schon wieder ausgedacht? Kostet viele Bier heute Abend. Ich möchte, wenn ich Leute einlade, möchte ich in dem Konferenzraum sehen, wer alles eingeladen ist und wer noch nicht da ist. Das ist doch die Aufgabe vom Computer, mir das zu sagen, auch bei einer Klasse. Ja, die komplette Schule ist da und bei 3 Leuten ist halt grau, die sind nicht da. Das merke ich doch sonst virtuell überhaupt nicht mehr, wer hier gerade den Unterricht schwänzt. Und vor allem, wenn er am Anfang der Schüler mal Hallo, Hallo gesagt hat und dann geht er raus und kurz vor Schluss kommt er wieder rein. Ja, im Reellen haben wir bei einem Lehrer mal gemacht, der hatte viele Dioptrien und da ging das. Aber der hat auch irgendwann seine Jacke über diesen Kartenständer, kennt das noch, gehängt und hat nach 10 Minuten gefragt, warum er sich nicht endlich mal hinsetzt. Aber virtuell ist das plötzlich gar kein Problem mehr. Und am Ende muss ich doch auch sehen, wer verspätet. Immer diese Rätselraterei. Seid ihr vollzählig? Sind wir vollzählig? Mich nervt es. Die ersten 4 Minuten, 5 Minuten vom Meeting sind immer, seid ihr alle da? Boah, nee, das finde ich einfach nicht angemessen. Wenn ich doch davor einen Einladungsverteiler schließlich schon hatte. Für Provider, wir müssen natürlich Scale-Out irgendwie können. Klar, Carrier-Grade, 1,5 Millionen User. Also das ist noch nicht direkt Carrier, aber Provider-Grade, spricht sich so blöd. Wir haben dafür die Programmiersprache Rust gewählt. Schöne parallele Verarbeitung, grundsätzlich sehr sichere Sprache. Unser Team ist auch sehr begeistert davon, was daran liegt, dass es fast alles Rust-Entwickler sind. Die da aber sehr glücklich sind, das endlich mal Vollzeit machen zu dürfen. Scale-Out im Backend bei uns ist Kubernetes, sodass ich auch relativ entspannt sagen kann, Scale-Out ist nicht mein Problem, muss sich der Kubernetes-Admin drum kümmern, gibt es ja morgen Nachmittag einen schönen Track zu. Aber dann funktioniert das eben auch, dass ich sagen kann, ja, dann gibt es irgendwie 10.000 Konferenzräume. Das sind nämlich 10.000 Container in der Kubernetes-Plattform und nicht irgendwie an einem Bridge-Binary, was ich da irgendwie damit beschäftigen muss. Ja? Ah. So, für die Videoaufzeichnung, die das jetzt nicht sieht, das CLT-Team kommt mit der Leiter und tauscht die Batterie von der Videokamera, von der Uhr. Wir sind nichts anderes von diesem perfekten Team. Ich wusste doch, es klappt. Ja, also natürlich API-Schnittstellen. Ich denke nur an APIs, weil alles muss ich integrieren in die Lernplattform, ins Doodle, genauso wie in meinen Provider und so weiter. Räume, Teilnehmer, alles ist API. Unser komplettes Dashboard, was wir selber für OpenTalk entwickelt haben, spricht auch nur mit der API. Alles kann man fernsteuern. Aber natürlich auch sowas wie Monitoring. Ja, Teilnehmerminuten, Auslastung. Wir haben am Anfang echt Schwierigkeiten gehabt, GCBBB auf unseren eigenen Provider-Plattformen zu monitoren. Wie geht's in den Bridges? Keine Ahnung. Bis jetzt hat sich noch keiner beschwert, aber so kann ich nicht arbeiten. Ja? Ich muss auch vielleicht abrechnen können. Irgendwann, sorry, Open Source, muss man auch Geld verdienen. Als Anbieter, aber auch als Provider. Dass ich halt sagen kann, okay, vielleicht rechne ich nach Teilnehmerminuten ab. Vielleicht rechne ich nach Konferenzminuten ab. Also 10 Teilnehmer in 10 Konferenzen entspricht dann 100 Minuten. Ne? Sind verschiedene Modelle, Flatrate oder nicht Flatrate. Ihr kennt das vom Telefonieren. Oder dass ich sonst irgendwie Metriken habe, die ich sagen kann, okay, Konferenzräume bis maximal 25 Teilnehmern oder wenn man einen Super-User-Tarif hat, dann eben bis 100 oder bis 1000 Teilnehmer und so weiter und so fort. Also ich brauche natürlich 1000 Schnittstellen, mit denen ich Produkte bauen kann, mit denen ich irgendwann dann auch das Ganze soweit monetarisieren kann, dass Leute auch Interesse haben, das als Produkt anzubieten. Denn nur von der Liebe und dem Dankeschön funktioniert es halt doch nicht und irgendwie muss man auch Geld einspielen, damit man Zoom, Teams und Webex irgendwann Paroli bieten kann und dass Anbieter das auch machen wollen. Ja. Und darum können wir alles Mögliche wie Limitierungen machen. Klar, da haben wir natürlich unsere ganz eigene Denke, unsere eigenen Erfahrungen, aber zum Beispiel auch sowas wie Theming. Ich biete das gehostet zum Beispiel für Kunden an. Und dann sagt er als allererstes, da brauche ich mein Logo drin. Ich mache Groupware-Lösungen seit vielen, vielen Jahren und das Größte und Schwierigste ist immer, wie kriegen wir unsere Farben da rein und warum ist da oben nicht das Logo von uns drin? Ein Theming, also eine optische Gestaltung. Eine Markengestaltung von dem Anbieter und zwar eben nicht nur von mir. Ich rede immer so schnell für die Kollegen, das tut mir leid. Und zwar, wir verschleißen die hier. Entschuldigung. Und zwar nicht nur von mir als Anbieter, das muss ich auch als mein Produkt verkaufen können, sondern vielleicht auch für den Kunden. Ich habe nun mal ein großes Ministerium oder eine große Firma und die wollen ihre eigene Lösung irgendwie haben für ihre Mitarbeiter als Software as a Service. Ja? Und dann brauche ich das vielleicht eben bis hin zu dann noch eine Unterorganisation, dass ich wirklich gestaffelt sagen kann, wie ist das zumindest für den grundsätzlichen Sachen farblich, optisch, logomäßig. Abgesehen davon, dass ich ja sowieso ein Freund von Lego, Star Wars und Zootieren bin nach der Gelegenheit. Aber das widerspricht meiner Meinung nach dem Business-Kontext auch nicht, oder? Ich meine, ein bisschen mehr Einhorn im Business-Leben wäre auch nicht falsch. Ja, ein paar Sachen nochmal im Detail. Subraum Audio. Ein Feature, auf das ich, muss ich sagen, sehr stolz bin und was mir auch sehr, sehr lieb und wichtig ist. Denn ihr macht das die ganze Zeit hier gerade. Ich habe kein besseres Wort dafür gefunden, ihr macht ja gerade alle Subraum-Audio. Weil jeder hier irgendwo zwischendurch mal mit dem Nachbarn tuschelt, nach dem Motto, oh, das ist aber spannend, oder das kenne ich auch, oder machst du am Wochenende wieder golfen, oder wann hört er auf zu labern, oder. Ihr macht alle mal eine kleine Unterkonferenz. Aber das ist kein Breakout-Raum. Ihr seid ja hier, ihr hört zu, er sagt, ah, nächster Tagesordnungspunkt, ich muss mal wieder zuhören im Bundestag oder sowas. Oder man bespricht, wenn du gleich nach vorne gehst, antwortest du nochmal entsprechend auf den Punkt, den der so und so vorne gesagt hat. Das ist kein Breakout-Raum, sondern in einem Subraum bleibe ich one-way mit der Hauptkonferenz verbunden, so eine Art Monitoring, ja, wie so ein Backstage-Monitor von einer Rockbühne, ja, was findet vorne statt, halbe Lautstärke, kleines Bild, sodass, wenn ich rausgehe gleich auf die Bühne, ich weiß, in welchem Kontext und was davor gelaufen ist. Ja. Und das kann ich eben auch benutzen, um in so einer Konferenzsituation oder in einem Plenarsaal mal zu tuscheln oder fachlich wirklich auch zu arbeiten. Ja. Rechtssichere Abstimmungen hatten wir vorhin auch schon, dass ich ein Protokoll habe, dass ich aber auch da zum Beispiel auch klären kann, wer darf denn abstimmen. Ich habe vielleicht Gäste in der Gemeinderatssitzung und dann muss ich zum Beispiel auch unterscheiden, die authentifiziert sind, die dürfen abstimmen und die nur so dabei sind, dürfen zum Beispiel nicht abstimmen. Das ist ein Unterschied zu so einem Poll, zu so einer Meinungsumfrage, ne? Weil das eine hat tatsächlich irgendwann, soll dann auch rechtliche Verbindlichkeit irgendwie erreichen. Podiumsdiskussionen hatten wir vorhin schon so ein bisschen, so eine Situation mit den temporären VIPs. Aber auch da, wenn ich dann mal Mute All mache, und das brauche ich bei ein paar Dutzend oder 100 Leuten, dann darf ich natürlich nicht meine Podiumsgäste mitmuten. Ja, oder das Moderatorenteam, was zu dritt, zu viert sowas macht. Ne? Situation im Bundestag ist, vorne sitzt der Ältestenrat mit 2, 3 Leuten, die rufen auf, erteilen das Wort oder auch mal eine Rüge, ja, und klären, wer wie lange wo redet. Und wenn ich da mal irgendwie Silencio, also auf technischer Ebene, die Mikrofone abdrehe, dann darf das natürlich auch nicht den Referenten oder der gerade wirklich redet, betreffen. Also muss ich sowas natürlich auch ein bisschen steuern können, dass eben ein mehrköpfiges Moderatorenteam, und das können wir dann eben auch, davon von sowas natürlich ausgenommen ist. Ja, und natürlich auch die Unterstützung für die Gebärdendolmetscher und Dolmetscherinnen in unserem wunderbaren Fall. Ihr seht, was sie mittlerweile hier machen und das ist eben doch, das haben wir vorhin schon mal gesagt. Aber auch ein Feature, was mir sehr lieb ist, Offboarding oder Debriefing. Ja, wer kennt es nicht? Der Kunde geht raus aus der Präsentation und die Firma oder die Dudes, die das da erklärt haben, bleiben nochmal drin. Na, wie war ich? Ja, wie war ich? War es gut? Hat das gefressen? Wird das kaufen? War nicht so gut? Was hätte ich besser machen sollen oder so? Unangenehm ist immer, wenn der Kunde aber nicht geht. Dann stehen wir da so, das war eine tolle Präsentation, schöner Nachmittag. Warum kann ich den nicht rauswerfen? Was ja dann immer passiert, ist Konferenzende, alle gehen raus und 2 Minuten später sind alle wieder drin von der Firma und machen das Offboarding oder per Telefon. Ne? Kaum legst du auf, klingelt das Telefon. Na, wie war ich? Was ein Quatsch. Ich möchte Offboarding machen und dann fliegen alle nicht authentifizierten Nutzer raus oder alle, die nicht Admin-Status haben. Das sind ja 3 verschiedene Sachen, ne? Gäste, authentifizierte Leute und Leute mit einer Rolle. Moderator, Protokollant, weiß der Geier. Dass ich dann sagen kann, okay, die Moderatoren bleiben da, die Gäste verlassen den Raum und dann macht man halt Debriefing zum Beispiel. Ja? Das muss doch technisch irgendwie funktionieren, sonst wird es immer peinlich. Ja? Moderationstools, was haben wir da? Den Talking Stick habe ich mal von einem waschechten Indianer bekommen, also ein Deutscher, aber der hat irgendwie ein paar Jahre beim großen Büffel irgendwie gelebt, der hat das mitgebracht. Die moderne Form des Talking Sticks ist das Saalmikrofon. Nur einer kann reden, die anderen müssen zuhören. Und auch das ist tatsächlich bei einem Weekly oder sowas eine schöne Sache. Alle treffen sich einmal die Woche. Ja, jeder berichtet von einem Projektstatus und dann geht doch einfach mal der Talking Stick rum. Also der verschnitzte Pfahl vom großen Büffel oder eben das virtuelle Mikrofon. Und was mich dann immer nervt, wir machen Weeklies mit 50 Leuten und mein armer Kollege, der muss immer in Dreier, mittlerweile schon in Vierergruppen, immer Namen aufrufen, wer dran ist. Erstens, es gibt immer zwei Schnarchnasen, die nicht gemacht. Ach, bin ich schon dran? Wurde ich aufgerufen? Ah, wusste ich nicht. Und dann gibt es immer zwei, die sagen, ich finde den Unmute-Button so schnell nicht. Der war gerade verdeckt, weil ich in der Zwischenzeit Tetris gespielt habe. Und das ist doch, und mein armer Kollege muss immer einen Namen vorlesen. Und dann am Ende sagt er vor allem so, das war's, schönen Tag, schöne Woche. Und dann sagt irgendwie jemand mal Anfangsbuchstaben D, Moment, ich bin zu spät reingekommen, ihr habt mich vorhin übersprungen, da war ich noch nicht da. Dann hat man immer noch schön so einen Team-Spirit ausgegeben und voll motiviert. Und dann geht man zurück und hat nochmal irgendwie einen Report von irgendjemandem, der zu spät gekommen ist. Das muss doch der Computer selber können. Der muss mir doch sagen, du bist jetzt dran. Der muss dem Übernächsten anzeigen, du bist der Nächste, der dran ist. Ja, prepare to speak. Der muss dem vielleicht dann sogar den Unmute-Button auch nochmal groß präsentieren und sagen, juff, du bist dran. Und wenn der Erste dann sich mutet, dann heißt es beim Nächsten eben rote Lampe über der Kamera, Showtime, du bist dran. Ja? Und für mich als Moderator heißt es, ich muss so eine Liste automatisch sortieren lassen, alle Authentifizierten oder mit einer besonderen Rolle zuerst oder zuletzt. Oder dass ich halt so einfach umsortieren kann, Teamleads zuerst, Teamleads zuletzt, Marketing als letztes, weiß der Geier was. Ich nenne es immer liebevoll die Spotify-Playlist, dass ich da ein bisschen schubsen kann, wann wer dran ist. Aber am Ende, Entschuldigung, die Computer sind dazu da, um für mich zu arbeiten, nicht andersrum. Die sollen das doch moderieren und das irgendwie dann auch möglichst angenehm machen. Und wenn dann auch noch bei jedem, der dran ist im Weekly, so eine Scrum-Uhr läuft, damit er sich nicht verlabert und auch der Chef irgendwann mal ruhig ist und aufhört, dann wird es auch nicht so langwierig. Ja. Gamification, haben wir vorhin schon gesagt, Wollknäuel werfen, kennt er das noch? Habt ihr mal so Pfadfinderlager gemacht, so Bindfaden festhalten, werfen, so ich bin der Peer, wer bist du, wo kommst du her, lernen wir uns kennen und so. Ich träume von irgendeinem Modus, wer weiß, ob es jemals kommt. Ich glaube, technisch haben wir es, aber grafisch haben wir es noch nicht, dass wirklich am Ende so ein Wollknäuel-Netz gesponnen ist und dass man wirklich auch mal so eine pädagogisch oder so eine politische Tagung irgendwie darüber machen kann. Und Favoriten und Einstellungen, ja, wenn ich angemeldet bin auf einer OpenTalk-Plattform, dann habe ich irgendwie meine Best Buddies in der Uni zum Beispiel, in der Schule, aber auch in der Firma. Und ich möchte, wenn ich in einen anderen Raum reingehe, immer unter Gruppenchat schon meinen vordefinierten Gruppenchat mit meinen Best Buddies haben zum Informationen austauschen, / Western. Es gibt nichts Unangenehmeres, wenn man das aus Versehen in den Alle-Chat dann pastet. Also lasst uns das besser vorbereiten. Ja. Den Rest haben wir, glaube ich, hier soweit schon gesagt. Scale-Out, Betriebskonzepte, dazu sage ich gleich technisch noch was dazu. Sicherheit IDM sage ich technisch auch noch was dazu. Wir haben noch ein bisschen Zeit hier. Wer das im Detail noch mal sehen möchte, was wir uns darunter so vorstellen und was wir uns da ausgedacht haben, das ist jetzt einfach ein Screenshot von unserer Webseite. Unter jedem Plus kann man es ausklappen. Dann haben wir versucht zu beschreiben, was wir darunter sehen und uns wünschen. Ja, gerade auch bei den ganzen Moderationstools. Der Kaffeepausentimer, das Roadmap-Fleck können wir da hoffentlich bald entfernen. Und da haben wir noch einiges vor. Da sind wir jetzt aber soweit. Wir haben vor 2 Jahren damit begonnen, Pi mal Daumen, haben von 0 auf 100 die Rust-Entwickler eingestellt, haben davor ein halbes, dreiviertel Jahr ein bisschen Proof of Concept gemacht, ganz viel in Design und Usability nachgedacht. Also wir haben die ersten Monate gar nicht programmiert, sondern wirklich schon nachgedacht, was müsste sein. Und dass dieses Team da jetzt in 2 Jahren, oder weniger sogar, glaube ich, OpenTalk bis heute so auf die Beine gestellt hat, finde ich persönlich sehr großartig. Und auch wenn wir da noch 1, 2, 3 Wachs die letzten Wochen hatten, ich glaube, wir sind jetzt wirklich soweit gut und durch und stabil, sodass wir in 23 hoffentlich diese ganzen Features auch mal ernten können. Vieles davon ist schon angelegt im Backend, manches eben noch nicht im Frontend zu Ende programmiert. Bis auf 1, 2 Sachen ist aber, würde ich sagen, alles technisch soweit jetzt gelöst und eher eine Fleißarbeit als ein Risiko. Das Problem, woran wir wirklich noch gucken müssen, ist Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ja, ihr könnt euch vorstellen, 500 Leute, ständig geht einer raus und rein, muss ich dann Schlüssel rotieren oder nicht? Wie mache ich sowas? Das sind tatsächlich noch größere technische Herausforderungen, die nicht trivial sind. Aber alles andere ist für mich jetzt Erntezeit. Und je mehr Leute mithelfen, bei uns oder auch Open Source einfach als Contributor, umso besser. Dann kriegen wir das alles gewuppt. Vielleicht bis hierhin, ich habe gleich noch einen Technik-Track für uns. Wir sind ja schließlich auf den Chemnitzer Linux-Tagen. Aber vielleicht bis hierhin noch mal kurz ein paar Fragen oder ein paar Rückmeldungen von euch dazu. Jetzt habe ich ihn eiskalt überrascht. Prepare to speak. Sonst den ersten mach mal so, ich wiederhole es.
Also, ich würde die Frage mal kurz wiederholen.
Ich, um die Frage noch kurz für die Aufzeichnung zu wiederholen, ich weiß ganz schön lange, dass es eben nicht nur einen Knopf an aus gibt, sondern dass ich über einen Shortcut, sprich die Leertaste oder sowas, ne, oder eine Walkie-Talkie-Taste, eben wie in manchen Spiele- und Chat-Systemen, eben auf Senden drücken kann, ohne oder nur dann drücken kann, wenn ich tatsächlich ein paar Sätze sprechen möchte. Der Stefan hier vorne nickt die ganze Zeit schon. Stefan, klär uns auf.
Hm?
Die
Push-to-Talk.
Ja, ich Push-to-Talk mit der Leertaste. Gibt es nämlich schon, wollte ich eigentlich gerade noch hören von ihm. Darum verzeih, ich habe etwas abgekürzt. Ja, klar, finden wir gut. Ja gut, und Shortcut zum Mute und Unmute gibt es noch mit der Taste M. Aber wenn man dann loslässt bei Push-to-Talk, ist es dann auch wieder weg. Das ist, wenn man alle Tasten gleichzeitig panisch drückt, ne? Achso, pardon, fürs Mikrofon. Push to mute, wenn man niest, dass man ganz schnell sich wegdrücken kann. Ja, ich würde sagen, Kopf auf Tastatur und dann ist... Wir arbeiten dran. Sonst noch irgendwie was zwischendurch von euch? Jetzt auch mit Mikrofonen.
Wird alles, was ihr entwickelt, unter Open Source veröffentlicht?
Das sind die allerletzten Folien, fast. Nein, irgendwann müssen wir Geld verdienen. Das heißt, es gibt dann auch Enterprise-Module, die entweder wirklich sehr speziell sind oder wo wir dann auch sagen können, ja, könnt ihr haben. Ist vielleicht auch Open Source im Sinne, du kannst den Code natürlich sehen, aber wir unterstellen ihn nicht der EUPL, sondern müssen an der Stelle sagen, für einige Enterprise-Module wie revisionssichere Abstimmung gibt es dann ein Lizenzmodell. Ganz ehrlich, sonst ist es nicht finanzierbar. Ja. Aber ansonsten ist das, was wir im normalen Community haben, ist unter der EUPL, kann man runterladen, kann man frei installieren. Ich kann seit 30 Jahren nichts anderes. Muss so sein. Noch eine?
Vielen Dank schon mal für den schönen Vortrag. Ich bin gezwungen, Teams unter Linux zu verwenden und denke mir, das da hätte ich gerne. Ich habe mehr eine Anregung als eine Frage. Wenn ich Abstimmung höre, fällt mir ein oder auf, dass die meisten Systeme einfach nur Mehrheitsabstimmungen unterstützen, was ich sehr anstrengend finde. Es wäre ja vielleicht schön, wenn man das eh schon alles elektronisch einsammelt, auch andere, modernere Abstimmungssysteme zu unterstützen, deren Namen ich nie kenne.
Ich auch nicht.
Zum Beispiel das Debian-Abstimmungssystem als vielleicht kompliziertestes Beispiel, um einfach Prioritätslisten einzusammeln und dann daraus automatisch eine gemeinsame Reihenfolge zu bestimmen.
Okay, dann sage ich mal Folgendes. Also wir finden das großartig, wenn ihr noch weitere Ideen habt, denn ihr seht, wir wollen auch ganz viel so noch einbauen. Und hier sitzen ja einige Open-Talkler im Raum. Hier vorne die ganze Riege, vielleicht dreht euch mal kurz um und stellt euch auf. Dennis ist auch noch irgendwie da. Ihr Heinleiner, wer ist hier noch aus dem Open-Talk-Team im Raum? Also sprecht diese Leute die nächsten Tage gerne an und haltet ihnen eure Wünsche mit, weil dann kommen sie nicht immer nur von mir mit den spinnenden Sachen, sondern gerne auch mal von euch. Nein, also es gibt, wo ist denn der Dennis? Es gibt noch ein paar hier im Raum. Der hält die Stellung am Stand. Okay, also Wolfgang hat gerade schon genickt. Ich glaube, er hat es verstanden, was du meinst und wie es heißt. Schauen wir mal. Sehr schön, sehr gerne. Ja, dann schauen wir uns doch noch mal ganz kurz ein bisschen den technischen Überblick an. Bislang habe ich ja eher noch so auf der Entscheiderebene sozusagen mit euch geredet. Also die Goals dafür, die haben wir ja gesagt, da sind klar, es muss skalierbar sein, es muss robust sein. Und dazu zählt für mich natürlich zum Beispiel auch sowas wie, wir kürzen das mal so weit ein bisschen ab, dass zum Beispiel Config-Änderungen und Updates im laufenden Betrieb möglich sein müssen. Als wir damals Jitsi installiert haben, dann will man Parameter ändern, ja, dann muss ich die Bridge neu starten. 12.000 Leute fliegen gerade raus, das ist nicht gut. Ja, dann machen wir es nachts um zwei. Wir sind weltweit aufgestellt, dann fliegen nur noch 3.000 Leute raus, ist auch nicht gut. Das ist eigentlich überhaupt nicht gut, ganz egal, wie viele und wer, das darf einfach nicht sein. Ja, auch Software-Updates, ja, wenn ich immer wieder das machen möchte und Robert sagt, ich habe die Woche aber 5 Tage Kurs, 9 Stunden am Tag, dann sagen wir, gut, dann bleibt nur noch der Samstagabend übrig. Ist ja irgendwann auch nicht das, was Spaß macht in der Administration. Also zur Laufzeit muss irgendwie sowas stattfinden können. Ausfallsicherheit, ja, ich kann natürlich immer clustern und so weiter und so fort, aber wir wissen auch genau, ausfallsicher ist unterm Strich gar nichts und je mehr hochverfügbarer es ist, umso eher fällt es vielleicht sogar aus. Aber wenn so ein Controller oder so eine Bridge ausfällt, dann muss ich eben reconnecten auf andere Bridges. Und wenn der Controller ausfällt, weil ich ein Update mache oder wirklich noch was machen muss, was ihn betrifft, dann kann es vielleicht sein, dass neue Zugänge nicht mehr möglich sind, weil ich mich nicht authentifizieren oder autorisieren kann. Aber deswegen muss doch eine Konferenz weiterlaufen, die da 3, 4, 5, 6, 8 Stunden vielleicht nonstop stattfindet. Ne? Also mal kurz 3 Minuten das Dashboard nicht da, ist einfach. Aber eine Konferenz, 3 Minuten killen und alle rauswerfen, ist relativ blöde. Also das sind so Designanforderungen, die wir da einfach haben. Dass wir natürlich klar alles authentifizieren, dass wir mit signierten Tokens irgendwie arbeiten, dass wir zum Beispiel auf den Bridgen möglichst Zero Knowledge, Zero Trust irgendwie durchsetzen, damit die frei im Internet irgendwo am DZIG stehen können und so. Also das sind natürlich alles Denkweisen aus der modernen, heutigen Welt, die wir da natürlich für uns selber zugrunde gelegt haben. Wir haben die Authentifizierung, das ist ein Keycloak. Ich glaube, in diesen Reihen muss man nicht so viel dazu sagen. Keycloak ist ja eines der führenden Authentifizierungssysteme, was man insbesondere auch sehr schön woanders mit anbinden kann. Ja, da läuft ein Keycloak, super, dann ist die Authentifizierung für OpenTalk schon mal geklärt. Oder die Uni hat eins, einen freien installierten oder einen Univention oder weiß der Geier was, oder hängen wir uns Huckepack einfach mit dran und dann ist die ganze Sache schon geklärt. Und ganz egal, was für eine User-Datenbank man hat, Keycloak kann irgendwie dann alle. Das ist tatsächlich sehr entspannt. Und darüber können wir dann aber auch sowas wie Gruppenmerkmale aus dem LDAP oder sowas rausziehen und damit irgendwie arbeiten. Oder Tarifmerkmale, ja, dass man anschließend dann weiß, okay, darf der mehr als 25 Teilnehmer in eine Konferenz reinlassen oder nicht. Ja, das soll eben nicht auf der Konferenz Bridge konfiguriert sein, wie wir das bei Jitsi machen mussten damals, sondern das muss ja pro gestarteter Konferenz passend zu dem Tarif des jeweiligen Nutzers irgendwie stattfinden. Ja. Der Controller, oder ich nenne ihn zumindest immer liebevoll Controller, wir sind mal wieder drüber gestolpert, dass ich einen etwas anderen Sprachgebrauch habe, aber es unsere Devs, darum verzeiht, das ist meine Sprache jetzt. Der Controller ist das Heiligtum, die Kronjuwelen, ja, der muss nämlich die ganzen Konferenzen verwalten. Wann finden sie statt, welche ULs sind dahinterlegt, welche Teilnehmer sind dafür gemacht, welche Einladungs-E-Mails wurden verschickt. Der hat das ganze Wissen und das ist ja, vielleicht auch das etwas sensiblere Wissen, weil zumindest schon mal Social Engineering-mäßig drinsteht, wer ist eingeladen, was ist das Thema und so weiter und so fort. Das ist schon nicht ganz doof, dieses Wissen, oder nicht ganz unschützenswert, dieses Wissen. Gleichzeitig ist er dann eben auch für die Authentifizierung irgendwie da und muss irgendwie dicht am Active Directory oder am LDAP stehen. Und darum nenne ich es die Kronjuwelen. Und das ist vielleicht auch ein System, was im Rechenzentrum des Betreibers steht oder vielleicht sogar im Rechenzentrum des Kunden irgendwie steht, bei seinem, auch wenn der selber gar nicht die Infrastruktur hat, um Videobridges zu betreiben. Weil das ist eben doch ein bisschen mehr Bandbreite und so weiter und so fort. Aber er hat mindestens die normale Anbindung, um den Controller und die Authentifizierung irgendwie zu regeln. Das heißt, ich melde mich beim Controller an einem Keycloak irgendwie an. Ich werde geprüft, ob ich in die Konferenzen darf. Ich kriege quasi den Redirect zur richtigen Konferenz. Stichwort Sicherheitszonen, wo muss ich hin? Und dann komme ich eben dann später bei dem Konferenzserver an und sage, okay, ich habe einen Token, der Controller hat mich freigeschaltet. Du weißt, ich darf hier rein. Schönen guten Tag, da bin ich. Mach mal was für mich. Ja. Der ist natürlich auch dann, oder das ist auch die Ecke, wo wir natürlich die APIs haben, dass irgendeine andere Plattform sagt, richte mir Konferenzen ein oder ein Kalendersystem einfach sagt, ich habe einen Termin, da ist eine Konferenz reingeplant, also ist der Konferenzraum auch angelegt. Ja, ein Lernsystem wie Moodle oder irgendwie sowas wie ein Kupferkalender, dass das eben automatisch als Ressource da dann ferngesteuert wird. Ja. Der Ingress-Server, das ist der, der eigentlich die ganzen Konferenzen managt, denn was ich noch nicht so direkt gesagt habe, bei uns ist jede Konferenz ein einzelner kleiner Docker-Container. Finde ich total wichtig aus mehreren Gründen. Zum einen, wenn ein Container oder eine Konferenz schwitzt, weil die richtig unter Last ist, darf sie andere Konferenzen nicht mitreißen. Wenn ich eine Bridge habe für alle, ist die ausgelastet, reißt es alle mit runter. Das möchte ich nicht. Das darf ich aus Performance-Gründen nicht machen, aber auch aus Kundengründen nicht. Wenn ich einen Kunden habe, der das zu exzessiv nutzt, dann darf das einen anderen zahlenden Kunden einfach nicht beeinträchtigen. Sowas kann ich da nicht bringen. Das zweite ist natürlich sowas wie Vermischung von Daten. Ich bin Provider, ich habe viele Kunden darunter und ich möchte einfach nicht, und es kann einfach nicht sein, dass über dasselbe Stück Software, über dasselbe Binary diese Konferenzdaten laufen, in den Logfiles sich diese Daten miteinander vermischen, dass ich als Admin einfach zu viel sehe tatsächlich auch. Ist auch So, ich habe noch 22 Minuten. Ab jetzt läuft die Uhrzeit rückwärts. Danke dir. Und dass ich da einfach... wo war ich denn jetzt? Jetzt hast du mich rausgebracht. Genau, ja, genau, und getrennte Logfiles vor allem. Ja? Denn ich habe nun mal, danke, ich habe nun mal ein paar 10 oder 100.000 Kunden und ich muss irgendwie sicherstellen, dass ich auch als Admin, auch im Falle eines Debuggings, nur so wenig wie möglich sehe. Und je reduzierter das ist, umso besser. Und da kommen wir auch in diesen Bereich VS und so weiter rein, Verschlusssachen, Geheimschutz und so weiter, dass eben Mandanten- und Datentrennung gehört dann irgendwann zu den üblichen Bausteinen, dass das eben zum Beispiel nicht alles in derselben Datenbank liegen darf und so weiter und so fort, damit sich sowas nicht mal aus Versehen mischt und ich fremde Logfiles, Protokolle, Meetingaufnahmen und so weiter sehe. Und darum auch ein ganz wichtiger Punkt für mich, jede Konferenz ist ein eigener Container. Und das ist dann dieser Container, der betreibt die ganzen Konferenzen. Da drin läuft dann unser Backend in Rust. Dazu laufen ein paar kleine Helferlines, wie zum Beispiel eine SIP-Telefoneinwahl, wie zum Beispiel ein Recording-Modul, wenn das aufgezeichnet werden soll. Auch da ein schönes Feature, was uns wichtig ist. Christian hat das vorhin schon mal kurz skizziert. Ich möchte vielleicht mein Bild ein- oder ausschalten in der Konferenz. Aber ob ich mein Bild dauerhaft in der Aufzeichnung sehen möchte, ist ja dann vielleicht doch noch mal eine andere Frage. Zum Beispiel Schulunterricht. In der Videokonferenz sind die Schüler da, aber wenn ich einfach sagen kann, das ist die Audioaufzeichnung für den Schüler, der gerade krank im Krankenhaus liegt, Bein gebrochen, Chemotherapie, weiß der Geier was, dann will ich vielleicht nicht Videoaufnahmen von Mitschülern dauerhafter persistiert haben, damit dann später irgendein scheiß Mobbing oder weiß der Geier was damit getrieben wird. Ja, da muss ich schon mal auch im Sinne der Minderjährigen, des Minderjährigenschutzes echt Unterschiede machen. Das eine ist live, das andere ist nicht live für die Ewigkeit. Und darum kann man dann auch Flaggen, Kamera an, ja, Aufzeichnung, nein. Ja, gehört für uns definitiv dazu. Ja, und am Ende, und das ist auch ganz spannend, wird dieser Konferenzcontainer eben abgerissen. Und alles, was da an Metadaten aufgelaufen ist, an Logging, an anderen Sachen, wenn das nicht explizit rausgerettet wird zum Controller in irgendein Storage-System, die Aufzeichnung, Protokolle, die Meeting-Notes, die mitgeschrieben worden sind, wenn die nicht explizit upstream zum Controller gezogen werden, dann gehen sie mit dem Container sterben. Und das finde ich gut. Dann habe ich nämlich nicht nach 2 Tagen noch irgendwelche Logfiles, sondern dann ist es einfach mal weg. Und auch das ist für mich eine ganz wichtige Geheimschutzanforderung. Was weg ist, ist weg. Ja. Was wir dort machen ist, dass wir die Videoströme der verschiedenen Teilnehmern bereithalten zum Abonnieren. Ich nenne es immer liebevoll meine Radiostation. Ihr kennt das noch, ihr könnt so Internet-Streaming-Radios abonnieren, dann gibt es Radioserver, Radio FM oder wie die so heißen. Die bieten euch alle möglichen Sender an, lustigerweise auch einmal in Low-Quality, einmal in High-Quality. Und das machen wir auch mit den Videoströmen, dass wir die in Mittel, Klein und Groß plus Audio, also 4 Ströme pro Teilnehmer irgendwie anbieten. Und dadurch kann mein Frontend eben auch sehr entspannt selber entscheiden, wen möchte ich abonnieren und wen sehe ich gerade groß, wen sehe ich gerade klein. Habe ich für die Gebärdendolmetscher Rolle gerade ein mittleres Bild, obwohl es eigentlich ja nur ein Teilnehmer ist, der noch nicht mal gerade ein Audiosignal hat, das er spricht oder sowas. Und dadurch kann ich mir das zusammenstellen. Sogar so weit, dass ich sagen kann, hey, ich habe einen Mac, ich kann 4K, ich rechne alle Videos in Echtzeit. Ja, da mach doch eine 5x5er Kachelansicht. Wenn gegen jemand anders sagt, so, hey, ich habe einen Verwaltungslaptop, der ist 8 Jahre alt, lass mal 2x2 oder sowas machen. Ja, sodass ich das eben machen kann. Bedeutet für uns aber halt auch, dass wir die Video- und Audioströme nicht bearbeiten, auch nicht interpretieren. Ich bin Provider, ich bin Anbieter. Ich brauche ein ganz flaches Scale-Out. Es darf mich keine Ressourcen kosten. Ich habe lieber Ressourcen auf den Laptops der Teilnehmer oder auf den Computern als bei mir auf dem Backend, wenn ich im Bereich 1 Million User plus denke. Ja, das heißt, eigentlich sind wir nur Traffic-Router. Was eben auch heißt, ich mache keinen Bildschnitt, ich mache kein MPEG-4, weiß der Geier was. Ich kann Ende-zu-Ende-Verschlüsselung darüber grundsätzlich abbilden, weil am Ende bin ich ein IP-basierter Router, der Streams anbietet. Aber ich habe keine Ahnung, was da drin stattfindet. Das müssen die Clients untereinander irgendwie machen. Ja, kleines Bild, was haben wir noch dazu? Sowas wie Keycloak zum Anmelden, sowas wie RabbitMQ, dass natürlich alles, was an Signaling-Sachen irgendwie stattfindet, gepuffert wird. Ja, ganz wichtig, ja, wenn ich eine Konferenz mit 2000 Leuten habe und jemand macht sein Mikrofon an, dann muss das an 2000 Leute raussignalisiert werden, weil das Mikrofonsymbol in der Teilnehmerliste sich ändert. Und wenn er das wieder wegmacht, dann muss das bei 2000 Leuten auch wieder verschwinden. Tritt einer rein, tritt einer raus, macht er irgendwas, schickt er eine Chatnachricht. Das geht immer an alle. Das skaliert wirklich komisch, also steil. Und darum brauchen wir einfach Situationen, auch, dass wenn jemand eine schlechte Verbindung hat, Packet Loss ist im Zug oder sonst irgendwas, dass da nicht irgendwas verloren geht oder dass da eben auch andere Leute nicht mit drunter leiden, weil das Signaling nicht hinterherkommt, weil sich irgendwo ein Propfen gebildet hat sozusagen, weil einer Packet Loss hat. Ja? Aber es gibt auch wichtige Sachen wie Chat-Nachrichten, die muss ich nachholen, wenn er dann aus dem Packet Loss wieder aufgetaucht ist im Zug, dann muss das aus seiner persönlichen Queue noch irgendwie stattfinden. Also setzen wir da solche Systeme dazu ein, um das abzubilden. Ja, und jetzt habe ich ganz viel theoretisch nur davon gerechnet, erzählt. Das ist unser Dashboard. Auch hier die Idee, wir wollen die Nutzer tatsächlich einfach abholen. Ja, ich hab, das kann man aber durch was Eigenes ersetzen. Also ein Plattformanbieter, der sagt, ich integriere das bei mir, der braucht das nicht. Ist, wenn man so will, nur eine Referenzimplementierung. Aber ist dann vielleicht auch dort der Ort, wo ich dann später mal sowas wie Aufzeichnungen noch habe oder Nutzungsstatistiken oder meine persönlichen Präferenzen für mich hinterlege. Wo ich halt Konferenzen habe, wo ich sehe, wo bin ich eingeladener Teilnehmer, weil es aus meiner Firma ist, da bin ich eben nicht der Moderator und trotzdem vielleicht ein authentifizierter Nutzer, wo ich meine Lieblingsbookmarks irgendwie habe für die Dailies und so weiter und wo ich vielleicht auch instant irgendwie schnell was aufrufen möchte. Der Rest ist relativ selbsterklärend, kann Konferenzen mit dem Titel anlegen, habe Uhrzeiten für die Kalenderintegration. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig Rocket Science. Die Usability haben wir auf den Kopf gestellt. Wie gesagt, ich habe immer davon geträumt, dass das so ein 1490-Computerspiel ist, wo ich so Stroh, Gold, Heu und Dörfer irgendwie sammle und dass das oben so eine Kommandozentrale ist, wie bei so einem Simulationsspiel. Habe ich mich nicht ganz durchsetzen können bei der UX-Agentur, aber sie hatte den Auftrag, so zu denken. Und rausgekommen ist dann zum Beispiel, dass wir genau nicht wie Jitsi und die anderen so ein Hoverboard unten machen, was dann wieder verschwindet. Der Technikaffine weiß, einmal mit der Maus wedeln, dann ist das wieder da. Aber wir haben ganz viele Leute draußen, die sagen, ist weg, was soll ich machen, hilf mir. Die finden das gar nicht cool, Platzsparen hin oder her. Sodass wir sogar lieber gesagt haben, lass uns ein statisches Kontrollboard da links hin machen, die Kommandozentrale, da gibt es Chatprotokolle, da gibt es eine Eventkonsole, zeige ich gleich. Und dann steht das dauerhaft da und du findest auch immer definitiv deinen Mute-Knopf. Ich habe auch nie verstanden, die meisten Konferenzen haben ja unten in der Mitte einen großen, fetten, roten Knopf, mit dem man diese Konferenz beendet. Das ist so der einzige Knopf, den ich so gut wie nie brauche in dieser Konferenz. Erstens fliege ich raus, wenn sie zu Ende ist, zweitens schließe ich den Browser, drittens bräuchte ich ihn, wenn genau, einmal. Aber diese Konferenzen haben nichts Besseres zu erzählen, mir die ganze Zeit mit, verlass mich bitte, geh raus, du hältst das doch auch nicht aus. Also bei uns ist da relativ bescheiden, da oben der Auflegeknopf. Ja? Und die Moderatoren, die jetzt wirklich eine authentifizierte Rolle haben, die kriegen hier links eine Klickstartleiste, wo dann eben Tools drin sind. Und wo ich mir aber auch selber definieren kann, was will ich haben. Ne? Reduce to the max, ich brauche nur zwei, drei Sachen, mehr will ich nicht wissen. Umfrage, Glücksrad reicht mir für die Grundschule. Oder hier, jo, ich bin hier der Vollprofi, mein ZDF-Sendestudio, baue alles rein, wer weiß, welche Funktion ich mal vorhabe auszuspielen. Sowas muss für mich kaskadiert konfigurierbar sein. Vom Anbieter zum Kunden, vom Produkt zum Tarif, je nachdem, was hat er gekauft. Vielleicht hat er eine Abstimmung im Tarif drin, vielleicht auch nicht. Oder dass ich auch sagen kann, das blende ich den aus, das verwirrt meine Leute nur. Oder dass ich auch als Moderator oder als Anmelder, angemeldeter Nutzer sagen kann, in dem Konferenzraum will ich ein einfaches Setup, in einem anderen Konferenzraum plane ich eine Tagung mit Moderationsboard vorne, da brauche ich ein großes Setup, dass ich Profile oder sowas hinterlegen kann. Sind wir noch nicht ganz so weit, aber auch das ist ganz klar, diese Config-Kaskade wird da irgendwie kommen. Tarifsystemmodelle bauen wir gerade aktuell ein. Breakout-Räume mit Zeiträumen, gut, das ist jetzt nicht so frisch, dass ich als Moderator immer weiß, was in irgendeinem Breakout-Raum läuft und wenn einer um Hilfe ruft, ist, glaube ich, bei einigen Lösungen gar nicht mal der Fall, erstaunlicherweise. Aber natürlich muss ich wissen, wenn irgendjemand mich braucht, zum Beispiel im Unterricht. Teilnehmerlisten, ja, in der Eventkonsole, das ist jetzt eben auch was für den Administrator, das sieht der normale Teilnehmer eben dann nicht, dass ich da zum Beispiel eben sehen kann, nicht nur, wer sich gemeldet hat, weil er eine Frage hat, sondern alle, die in der Vereinssitzung schon mal dabei waren, Antrag an die Geschäftsordnung, kennt ihr das? Ja, der beliebte Antrag an die Geschäftsordnung ist Schluss der Rednerliste. Anträge an die GO müssen immer sofort vorgezogen werden und eben nicht ans Ende der Rednerliste gestellt werden, sondern damit kürzen erfahrene Vereinsprofis ewige Diskussionen im Angelverein ab, indem sie nämlich beantragen, die Rednerliste zu schließen. Und das muss dann immer vorgezogen werden. Und dann wird alles andere abgewürgt, wenn sich die Mehrheit dafür ausspricht. Das ist ein Antrag an die GO. Also muss ich mich mit, also man meldet sich mit zwei Händen bei sowas. Ne? Und auch sowas muss ich dann eben abbilden, wenn ich sagen kann, Gremiensitzung, Gremienbildung, das muss irgendwie funktionieren. Das kann nicht sein, dass einer das ins Mikrofon plärren muss, er hätte jetzt einen, das muss der Moderator auch so sehen. Ja. Teilnehmerlisten sortieren, ne? Habe ich schon gesagt, wer hat lange nichts mehr gesagt, wer ist wann, wo, wie reingekommen in die ganze Konferenz. Oder hat eben zuerst sich gemeldet. Eine automatisch sortierte Rednerliste. Nichts mit, ich schreibe auf den Zettel, wer als nächstes was bei der Mitgliederversammlung sagen darf. Das muss der Computer doch sagen. Umfragen vorab anlegen, Chaträume mit anderen Nutzern. Wir sehen auch hier natürlich mit Gruppenunterstützung, ja, sodass ich dann auch vielleicht von vornherein sehen kann, wer kommt woher. Die Subraumkonferenz mit dem kleinen Monitor oben drüber, dass ich da trotzdem noch mit einer reduzierten Lautstärke zuhören kann und nicht verpasse, wenn ich zum Beispiel als nächster Sprecher oder am nächsten Tagesordnungspunkt aufgerufen werde. Sowas wie Fullscreen-Modus für Präsentationen ist ja absolut selbstverständlich. Und natürlich privater Chat sind heutzutage auch irgendwie Standard. Klar, logisch. Das Ganze ist Open Source. Wir haben es unter der EUPL gestellt. Wir haben jetzt das in Thüringen gerade in der Testphase und demnächst dann auch im Abschluss. Die ersten benutzen es ja schon. Wir haben es tatsächlich mal geschafft, mit der Linfon, mit der Innovafon, den Deutschen Bundesrat zu gewinnen. Allerdings noch nicht für die Tagung, aber ich setze drauf, Sie werden es noch lieben lernen, sondern erstmal nur für die Videotelefonie. Und natürlich wir bei Mavox.org setzen das auch ein und machen da draußen gerade ein paar schöne POCs. Auch von Bundesbehörden. Wir streben da momentan eine BSI-Zertifizierung an nach EL4, sind da auch schon dran. Und insofern VSNFD. Vielleicht auch VS-geheim, aber das ist nicht ganz so trivial. Ja, das liegt dann eher am Betreiber, ja. Aber solche Verschlusssachen sind für uns ganz klar Zielgruppe und Designgrundlage und gehen wir im Hintergrund schon an. Ich gucke dich gerade an, hast du die Frage gestellt? Oder? Genau, ja. Wenn da Interesse besteht, lass uns gerne nochmal reden, weil das gehört für mich definitiv dazu. Das Ganze steht auf Open Code. Wer da also mitmachen möchte, wir suchen auch noch einen Community Manager, der das für uns steuert. Ja, da sind wir noch nicht ganz aufgestellt, dass wir doch auch managen können. Aber wer da was beitragen oder contributen möchte und so weiter, sprecht uns einfach an, die Kollegen, die auch hier sind. Wir freuen uns da wirklich auch über Unterstützung von draußen und hoffen, dass das irgendwie soweit auch im Interesse steht. Und damit bin ich soweit von meiner Seite aus 10 Minuten vor Schluss erstmal durch. Und wir haben noch Zeit für eine kleine Fragerunde,
genau,
wenn ihr möchtet.
Ich danke erstmal für den Vortrag. Und wenn mir persönlich der Kommentar erlaubt sei, ich bin beeindruckt, wie ihr Videotelefonie, ich sag mal, in die nächste Generation gedacht habt. Weil ich bin auch geschädigt von dem Tool mit den 4 Buchstaben. Und da fehlt halt einiges. Ne? Und wenn ihr das durchkriegt...
Es ist noch nicht alles fertig.
Toll.
Aber hier oben ist es fertig.
Fragen im Haus.
Was können wir für euch noch Gutes tun? Ey, komm, den Christian habt ihr mit Fragen gelöchert vorhin und ich krieg nichts. Das geht ja nicht. Genau. Da haben wir eine Wortmeldung.
So, hallo. Ihr habt ja das schon veröffentlicht und ich glaube, ein Docker Compose mit drin. Ist da auch ein Helmchart angedacht?
Dennis? Ja, meiner Meinung nach ja. Also eigentlich kannst du es komplett... Also wenn da noch was fehlt, dann kommt es jetzt gerade die Tage, weil es sehr viel Aufwand war, das aufzubereiten für einen externen Release. Aber meiner Meinung nach kannst du es aus dem README alles runterziehen und wir haben zumindest Helmcharts und dann werden sie auch da sein, weil so arbeiten wir intern. Quält mich, ich brauche euch hier gleich.
Ja, eine Frage noch zu der Datenablage. Da waren jetzt zwei, ich sag mal, unterschiedliche Ansprüche, die jetzt umrissen wurden. Zum einen Container weg, Daten weg. Okay, super Ansatz. Das andere ist natürlich gerade bei Umfragen oder auch Abstimmungen, da müssen die Daten ja auf jeden Fall persistiert werden. Mit welchem grundsätzlichen Ansatz soll diese Persistenz dann funktionieren? Also ist dann irgendein Speichersystem, also weiß ich, ich sag mal, Nextcloud oder irgend sowas angedockt oder...
Also momentan, der Controller hat eine Storage-API, die dann angesprochen wird von den Containern. Also sie können alles hochladen, exportieren, sodass das dann zum Beispiel im Dashboard abrufbar ist. Und da steckt halt momentan ein Object-Storage, Min.io ist das, glaube ich, ne, dahinter. Wir arbeiten aber gerade in ein, zwei Projekten auch sowas wie eine OnCloud dann anzubinden, weil da vor Ort eine OnCloud läuft und dann könnte man das sichern. Ja, das wird aus einem Projekt, denke ich, demnächst mal kommen. Aber ansonsten haben wir das einfach in unserem eigenen Object Storage drin und übers Dashboard kann ich mir dann alte Aufzeichnungen runterladen oder sie sonst wohin schieben. Aber prinzipiell alles API kann man machen, solange wie der Erste halt schreit, dass er es braucht.
So wie ich das verstanden habe, dass dieser Core-Code ist alles Open Source, die Module teilweise, gibt es so eine Leitlinie, wie entschieden wird, okay, dieses Modul wird jetzt Open Source released und diese ist in den Enterprise-Versionen mit den anderen Lizenzen.
Also es werden einige Lizenzen unter Enterprise-Lizenzmodellen stehen, einfach weil wir sagen, das sind dann auch Module, die braucht man, um damit Geld zu machen, um zum Beispiel Kubernetes-Scale-Out für Provider zu machen oder abgefahrene Tarifsysteme oder wirklich besondere Sachen, die nicht dem Community-Standard entsprechen. Und dann brauchen wir das auch einfach, um zu sagen, wir müssen unsere Entwickler, wir haben jetzt glaube ich 20 Leute da unter Vertrag, die seit 2,5 Jahren programmieren, da steckt was drin. Und das geht dann eben teilweise über Software-Support, SLAs, Backend-Support oder eben über Lizenzen. Ja. Wobei auch da, ich habe das vorhin schon mal kurz gesagt, deswegen ist der Code sichtbar und Open Source. Für die, die ihn halt lizenziert haben, können da reingucken, das ist ja nicht compiled. Aber es ist dann eben nicht frei für die Community, weil dann können wir es einfach nicht machen. Das sollten aber Sachen sein, die der normale Mensch tatsächlich so nicht vermisst. Sondern das ist von unserem Ansatz her, jemand baut damit ein Produkt und klebt auch ein Preisschild drauf. Da hinten haben wir noch eine Meldung. Und dann müssen wir gleich rechtzeitig für den nächsten Referenten hier noch freiräumen.
Okay, und zwar, du hast ja gesagt, man kann als Teilnehmer der Aufzeichnung widersprechen. Da kommt man doch aber dann gerade, wenn das Gesamtkonstrukt aufgezeichnet wird, in das gleiche Problem, was wir jetzt hier ein paar Mal hatten, nämlich, wenn sich jemand die Aufzeichnung anguckt, wird vielleicht eine Frage beantwortet, die man gar nicht mehr hört. Gibt es dafür dann irgendeinen Mechanismus, beispielsweise sieht der Speaker, okay, derjenige wird nicht aufgezeichnet, hier sollte ich die Frage nochmal wiederholen oder wird vielleicht per Regel erzwungen, dass in dem Fall, wenn eine Frage gestellt wird, dann doch eine Aufzeichnung nötig ist oder irgend sowas in der Art?
Du hast aufgepasst, guter Punkt, habe ich so nicht gesagt. Nee, das Bild ist dann weg und der Ton ist dann drin.
Ah ja, okay.
Ja,
also das heißt, das sieht man auch, wenn man Opt-out macht, dass der Ton trotzdem aufgezeichnet wird, nur Video wäre weg.
Ja, in dem sonst funktioniert das irgendwie an der Stelle nicht mehr. Gut, okay. Aber du willst halt einfach gerade im Schulbereich nicht sagen, das sieht immer doof aus und dann habe ich einen schönen, unvorteilhaften Screenshot rausgeschnitten. Klar kann ich das auch zur Laufzeit machen, ja, davor ist keiner geschützt. Aber es ist halt doch immer noch was anderes, ob es für die Ewigkeit ist oder das gesprochene Wort im Raum bleibt. Ja, aber damit meinen wir die Bilder, hast du recht. Hier vorne hatten wir noch eine Frage. Komm an meine Brust, mein Junge. Nein, gut.
Hallo, danke für den Vortrag. Die Frage ist, den persistenten Storage speichert ihr in eigenen gehosteten Object Storage. Wie sieht das denn mit dem Kubernetes Cluster selber aus? Ist der auch selbst gehostet? Oder die Cluster?
Na, zum einen,
ist das dann fremd gehostet?
Nö, da machen wir es uns auch in einer gewissen Art und Weise bequem. Christian mit seinem Rechenzentrum hat Kubernetes. Damit ist das sein Betriebsproblem. Wenn wir das als Heinlein anbieten, ist es unser Problem. Und wenn irgendein anderer Provider das selber anbietet, ist es sein Problem. Nochmal, muss aber ja nicht sein. Ja? Der Anspruch ist wirklich klein. Die kleine Schule XY in freier Trägerschaft mietet sich irgendwo einen V-Server und dann packt das darauf und ist total happy. Ja, das läuft auch genauso gut dann auf Localhost Docker-Containern. Kubernetes ist dann eben Big Scale Out und damit auch ein Enterprise-Feature. Wenn ich wirklich sagen kann, ich habe 5000 Räume, ich brauche mehr als ein Stück Hardware und das soll sich da schön verteilen. Das ist in dem Sinne kein normaler Anwendungsfall für, ich habe das mal ausprobiert. Ja. Also 1000 Schüler oder sowas, dafür brauche ich das nicht. Für solche Szenarien. Da haben die Computer heutzutage zu viel Bums unter der Haube. Ja, wenn wir sonst nichts mehr haben, dann bedanke ich mich sehr herzlich bei euch. Vielen Dank nochmal an Frau Galla für die heimliche Mitarbeit und die tollen Gebärdendolmetscherinnen. Und ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Bis dann.